Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Bund und Kantone sollen die Komplementärmedizin berücksichtigen. Dieser Satz soll in der Bundesverfassung aufgenommen werden. Am 17. Mai muss das Schweizer Stimmvolk an der Urne darüber entscheiden. Aber was genau bedeutet dieser Satz? Macht es überhaupt Sinn, alternative Heilmethoden zu fördern? Befürworter und Gegner von der Komplementärmedizin treffen jetzt aufeinander. Und die Sendung kommt live aus dem Politforum Käfigturm zu Bern, moderiert von Philipp Burkhardt.
Bachblütentherapien, Quarkumschläge, homöopathische Tropfen und Globuli, Ayurveda, Bioresonanz, Akupunktur. Ja, der Abend würde wahrscheinlich lang, wenn ich jetzt alle Methoden würde aufzählen, die zur Komplementärmedizin gehören. 200 verschiedene gibt es und sie werden von den Schweizerinnen und Schweizern auch ziemlich fleissig gebraucht. 20'000 Therapeutinnen und Therapeuten bieten solche Methoden bei uns an. Aber mit ganz wenigen Ausnahmen wird die Komplementärmedizin nicht von der obligatorischen Grundversicherung gezahlt. Komplementärmedizin in die Bundesverfassung, das fordern darum die Anhänger von dieser sanften Medizin, wie man auch sagt. Nur das nicht, sonst kommt es noch zu einer Kostenexplosion, warnen Gegnerdebatten um die Komplementärmedizin im Doppelpunkt-Forum mit vier Politikern, mit zwei Experten und mit dem Publikum hier im Politforum Käfigturm zu Bern. Guten Abend miteinander. Ja, fast alle grossen Parteien sind für die Vorlage, die am 17. Mai zur Abstimmung kommt, auch die CVP. Ich begrüße den Ständerat und Fraktionschef der CVP, der Urs Schwaller. Herr Schwaller, für viele Skeptiker sind die Methoden der Komplementärmedizin nichts anderes als Charlatanerie. Wieso setzt sich ausgerechnet die christliche Volkspartei für Aberglauben ein?
Wir setzen uns für die Vorlage ein, für die Vorlage, die ja zurück eigentlich genommen ist im Verhältnis zu dem, was wir ursprünglich wollten, nämlich auch umfassende Regelung. Wir setzen uns dafür ein, wie wir sagen, ist eine Frage von der Verantwortung. Im Zeitpunkt der Diskussion im Parlament habe ich mir ein paar Zahlen rausgenommen. Wir haben heute rund 3'000 Ärzte, die sie anwenden. Wir haben etwa 15'000, in anderen Quellen hat man von 20'000 nicht ärztliche Therapeuten, die komplementärmedizinisch tätig sind. Wir haben rund 200 komplementärmedizinische Methoden, und was mir am meisten erstaunt hat, 15'000 komplementärmedizinische Heilmittel. Mir scheint, dass es wichtig ist, eine gewisse minimale Regelung zu haben. Und wenn ich mir von der Artikel einsetze, ist das nicht nur wegen diesen 5 Methoden, die wir nachher sicher ansprechen werden, sondern weil ich auch glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine gewisse minimale Regelung haben im Sinn vom Patienten oder vom Konsumentenschutz. Und das ist eigentlich eines von diesen Zielen, die ich anstrebe.
An der Seite von Urs Schwaller für die Komplementärmedizin kämpft Nationalrätin Christine Goll von der SP. Frau Goll, im Moment haben die Menschen ja Angst vor dem neuen Grippevirus, das sich über die Welt verbreitet. Könnt ihr uns mal verraten, wie man das mit der Komplementärmedizin würde bekämpfen?
Kaum, aber ich würde auch bezweifeln, dass wir das mit der Schulmedizin würde können in den Griff bekommen. Also von daher ist die Frage, die Sie gestellt haben, so nicht richtig gestellt. Für mich ist ganz wichtig, dass ganz am Anfang eine Volksinitiative gestanden ist. Hinter dieser Vorlage ist am Anfang die Volksinitiative gestanden, die sehr breit getragen worden ist, von den verschiedensten Organisationen auch, Gesundheitsorganisationen auch, die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, wie zum Beispiel die Leute, die in einer Gewerkschaft organisiert sind, im VPD, die haben die Initiativen unterstützt. Und diese Initiative hat ja eigentlich den genau gleichen Satz in der Verfassung verlangt, wie der, wo wir jetzt darüber abstimmen, aber mit dem Zusatz umfassend. Also man hat eine umfassende Berücksichtigung von der Komplementärmedizin in der Verfassung verankern. Und ich bin überzeugt, dass wenn diese Initiative heute zur Abstimmung käme, dass sie durchgehe. Und das ist ja nicht so selbstverständlich bei uns in der Schweiz, dass eine Volksinitiative durchkommt, aber wir wissen auch aus Umfragen, dass ein Grossteil der Bevölkerung in Ergänzung zu der Schulmedizin, nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung, Komplementärmedizin unterstützt. Und von daher bin ich auch sicher, hat jetzt der moderate Verfassungsartikel, wo der Begriff umfassend weggefallen ist, hat alle Chancen durchzukommen. Sie haben ja ganz am Anfang verschiedene Methoden aufgezählt. Eine Methode, die ist bereits verankert in unserer Grundversicherung, die Sie aufgezählt haben, nämlich die Akupunktur. Und es hat noch, Sie haben dann gesagt, es gäbe 200 Methoden, aber Tatsache ist auch, dass 5 Methoden, die mal in der Grundversicherung drin gewesen sind, willkürlich gestrichen worden sind vom Bundesrat. Das ist im Sommer 2005 gewesen. Da hat der Bundesrat Gouchbain in einer Nacht- und Nebelaktion, ohne die Betroffenen vorher zu informieren, die 5 Methoden gestrichen. Also konkret die anthroposophische Medizin, die Homöopathie, Neuraltherapie, Phytotherapie und die chinesische Medizin. Und das Interessante dabei ist, dass praktisch am gleichen Tag, wo die 5 Methoden gestrichen worden sind, in der ganzen Schweiz flächendeckend Zeitungsinserate erschienen sind, die angeboten haben, Zusatzversicherungen, private Zusatzversicherungen von der Krankenkasse, die angeboten worden sind. Und das heisst letztlich, das war ein willkürlicher Akt vom Bundesrat, wissenschaftlich nicht belegt. Vor allem ist es auch nicht kommuniziert worden. Die Kommission, die hat müssen entscheiden über die Methode, ist gar nicht in der Lage, darüber zu entscheiden. Und das behaupte jetzt nicht ich, sondern das beleidigt eine Untersuchung von der Geschäftsprüfungskommission, die zum Schluss gekommen ist. Das war ein willkürlicher Akt vom Bundesrat Gouchbain. Nicht wissenschaftlich beleidigt und überhaupt nicht fundiert.
Das ist die Anlage, damit so der Gegner und Skeptiker von dieser Vorlage als einzige Bundesratspartei gegen diese Vorlage ist die SVP. Bei uns ist der Nationalrat Jean-Henri Dunant. Er ist selber Spezialarzt für Chirurgie, also klassischer Schulmediziner. Herr Dunant, mögt ihr den Kolleginnen und Kollegen aus der Komplementärmedizin einfach der Folge nicht gönnen?
Ich mag jedem, der Erfolg hat, da ganz herzlich gönnen. Weniger gönnen, tue ich es den Prämienzahler, wo schon der Herbst der ganz grosse Hammer werden gelegen an Aufschlägen von ihren Prämien, unerträglich hoch, bald. Und dann übernächstes Jahr dann noch Kosten von der Komplementärmedizin dazugekommen. Also eine Medizin, wenn wir jetzt im weitesten Sinn sagen, wo das Wünschbare oder das Wellness-Faktor eine grosse Rolle spielt, dann werden sich die Wunder, wie das noch zusätzlich wird zunehmen.
Ein bisschen schwer mit der Vorlage tut sich die FDP offensichtlich. Der Text, wie er jetzt zur Abstimmung stammt, kommt von einem FDP-Ständerat. Aber prominente FDP-Stimmen empfehlen am 17. Mai ein Nein. Die Jungfreisinnigen zum Beispiel haben auch Nein-Parolen rausgegeben. Bei uns heute am Abend ist die FDP-Fraktionschefin und Nationalrätin Gabi Huber. Sie hat sich im Rat bei der Schlussabstimmung nachher der Stimme enthalten. Ist das jetzt typisch Freisinn, Frau Huber, dass man Stimme frei gibt?
Nein, das ist sicher nicht so. Ich muss vielleicht erklären, eben bei solchen Vorlagen im Parlament gibt es amix 2 Abstimmungen. Zuerst tut man über die eigentliche Vorlage abstimmen. Und dann gibt es, wenn sie beide Räte behandelt ist, noch eine Schlussabstimmung, jetzt in dem Fall zuhanden vom Volk, zu der Volksabstimmung. Die FDP-liberale Fraktion hat die Volksinitiative abgelehnt, also wo es noch keinen Gegenvorschlag gegeben hat. Unsere Fraktion hat auch den Gegenvorschlag abgelehnt, auch ich. Hat dort Nein gestimmt. Und dann aber in der Schlussabstimmung, die das zuhanden von der Volksabstimmung tut, verabschieden, habe ich mich an der Stimme enthalten. Für mich ist das, muss ich ehrlich sagen, nicht so ein Kerngeschäft, wo ich jetzt dagegen auf Barrikaden ginge. Und es gibt auch im Parlament einen gewissen Respekt, wenn die Mehrheit das will und das gut befindet, habe ich mich jetzt nicht dafür gehabt, da in der Schlussabstimmung noch mit einem Nein zu demonstrieren. Es geht ja hier nicht auch um Komplementärmedizin ja oder nein. Also wenn Sie den Verfassungsartikel anschauen, dann ist der einfach total offen, oder? Ich staune, oder? Was man da alles kann interpretieren. Match entscheidend, wenn der Artikel angenommen wird in der Volksabstimmung, wird der Schluss allerdings die Ausführung gesetzgebend sein.
Also Also man darf in diesem Fall sagen, man kann sich zu den Gegnerinnen zählen.
Ich persönlich habe dagegen gestimmt. Dann gut. Hat bei uns in diesem Fall Parolen für die Partie, die kantonale Partiepräsidentenkonferenz gefasst. Die haben Ja-Parolen beschlossen. Jetzt gibt es aber schon einen Haufen kantonale Partien, die Nein-Parolen beschlossen haben. Sie haben es gesagt, die jungen Freisinnigen haben auch Nein-Parolen rausgegeben. Also da gibt es in der FDP Befürworter und Gegner, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ein 1A-Geschäft, wo man da speziell dagegen auf die Barrikaden geht. Und ich gebe an der Frau Goll recht. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass der Artikel in der Volksabstimmung mit Pauken und Trompeten angenommen wird.
Gut, wenn wir es noch nicht gerade verloren geben, sonst können wir die Sendung aufhören. Wir haben jetzt doch ausgeglichen, 2 dafür und 2 dagegen, das ist eine gute Sache. Tasten wir uns mal in homöopathischen Dosen ein bisschen an die Verfassungsänderung, die soll erwirkt werden, an. Es ist bereits gesagt worden, wir stimmen ja eigentlich über einen einzigen Satz ab, der in die Bundesverfassung soll kommen. Auf Mundart übersetzt heisst das etwa, Bund und Kanton sorgen für die Berücksichtigung von der Komplementärmedizin. Das ist alles. Herr Schwaller, von der Schulmedizin liest man nichts in diesem Satz, ist auch nicht in der Bundesverfassung. Die Formulierung ist, sagen wir es mal vorsichtig ausgedrückt, doch ein bisschen wulkig. Es stellt sich schon die Frage, wieso sollte es gerade Komplementärmedizin das Recht bekommen, in die Verfassung zu kommen?
Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist sicher, dass in den letzten Jahren, gerade von Seiten des Parlaments aus, was Komplementärmedizin anbelangt, sehr wenig Macht gekommen ist. Wir haben es gehört, von Seiten des Departements mit dem federführenden Bundesrat hat man mal die 5 Disziplinen aufgenommen gehabt, hat nachher die Untersuchung gemacht, was nicht ganz sauber abgeschlossen gekommen ist, was hat ja nachher ein Nachspiel gegeben in der Geschäftsprüfungskommission in einer. Und nachher irgendwo stellt sich die Frage, wie machen sie es jetzt? Wir haben ja in der Schweiz keine Gesetzesinitiative. Das Gesetz wäre wahrscheinlich schon der richtige Platz gewesen, also muss man mit der Verfassungsinitiative fahren. Im Ständerat haben wir im ersten Umlauf ganz klar gesehen, eine umfassende Berücksichtigung von der Komplementärmedizin. Das kommt nicht in Frage. Und wir wollen keine Ausuferung einfach von den Kosten. Das ist der Grund gewesen, warum man sieht, also die eingeschränkte Variante ist Punkt Nummer 1. Und es braucht ja dann nachher eine Umsetzung auf Gesetzesstufe. Und von mir ist klar, dass die Umsetzung im Rahmen innen muss sein, eigentlich auf der Achs, die man jetzt einmal vorgegeben hat, das heisst, es kann höchstens die Frage sein von diesen 5 Methoden. Für mich ist ebenfalls klar, über Grundversicherung kann nur abgerechnet kommen, wenn die 5 Methoden angewendet kommen von Ärzten mit einer FMH, Zusatzausbildung. Und mir geht es nachher auch darum, dass man in der Ausbildung mindestens einmal den Anstoß geben kann, dass auch klassische Medizin, Alternativmedizin vermehrt zusammenarbeiten. Also ich glaube, der Weg ist vorzeichnet. Was nicht in Frage kommt und wo mir auch nie würde zustimmen, ist, wenn da plötzlich 15 bis 20.000 Therapeuten könnte über die Grundversicherung abrechnen. Wir wären wahrscheinlich noch zu den Kosten gekommen, aber die Antwort auf eure Frage ist, wir haben nicht die Möglichkeit, mit einer Gesetzesinitiative zu stossen. Es ist jetzt eine Verfassungsinitiative, die muss dann umgesetzt kommen, auf Gesetzesstufe, wo der Weg ist vorzeichnet. Es ist dort eine Gefahr eigentlich nicht, dass das dort ausufert, dass man da weitergeht als das, was bis jetzt gesagt
ist. Jetzt habt ihr, Herr Schwaller, mal definiert, was das heisst, aber die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Frau Goll, wüsste eben schon ein bisschen konkreter, was das heisst. Der Bundesrat Guschmann sagt zum Beispiel, das ist völlig offen, was das heisst. Man kauft eigentlich Katze im Sack.
Ich glaube, dass die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen sehr genau wissen, was sie wollen. Weil, wie gesagt, Komplementärmedizin ist sehr beliebt in der Bevölkerung und die Leute wissen von daher, um was es geht. Sie haben auch Erfahrung damit, weil die 5 Methoden, die ich am Anfang aufgezählt habe, die der Bundesrat Guschmann willkürlich in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Grundversicherungskatalog gestrichen haben, die 5 Methoden sind bekannt und sind ebenfalls in breiten Bevölkerungskreisen beliebt. Und jetzt ist es so, dass wenn man über den Verfassungsartikel abstimmt, dann wird eigentlich mit dem Chancen eröffnet, dass wir endlich eine seriöse Diskussion über Komplementärmedizin führen können. Und wir müssen uns dann vor allem auch seriös damit auseinandersetzen, wie steht es um die 5 Methoden, die bis im Sommer 2005 in der Grundversicherung drin gewesen sind und gezahlt worden sind von der obligatorischen Krankenversicherung. Wie steht es mit denen? Die muss man können objektiv und fundiert und wissenschaftlich unterlegt evaluieren, um dann zu entscheiden, bleiben die in der Grundversicherung ja oder nein. Und wir sind ganz klar der Meinung, es kann nicht angehen, dass immer mehr Leistungen aus dem Grundversicherungskatalog rausgestrichen werden, wie das in den letzten Jahren sehr oft der Fall war. Also ich erinnere als Stichwort auch Psychotherapie. Wir wollen nicht, dass solche willkürliche Entscheide getroffen werden, weil das zahlen letztlich eben dann auch Patienten und Patientinnen. Sie müssen dann nachher eine teure Zusatzversicherung abschliessen. Und dazu kommt, dass viele von chronisch Kranken beispielsweise die Zusatzversicherungen gar nicht mehr abschliessen können, wenn sie es vorher in der Grundversicherung hatten. Weil bei der Zusatzversicherung kann man, wie das alle Leute auch wissen, Vorbehalt machen. Also man kann zum Beispiel sagen, wir zahlen zwar die komplementärmedizinischen Methoden aus der Zusatzversicherung, die sie jetzt abschliessen, aber nicht für die Krankheit, die sie jetzt gerade haben und die vorher abgegolten war durch die Grundversicherung.
Also eine seriöse darum, Diskussion weiter in
den Karten. Eine seriöse Diskussion und nicht eine Mehrbelastung vom Portemonnaie von der Patienten und Patienten.
Frag doch mal Herr Dunant, eine seriöse Diskussion über Komplementärmedizin und jetzt die Abstimmung über einen doch ziemlich unverbindlichen Artikel. Wie kann man da noch dagegen sein?
Also, in der Bundesverfassung ist man ja nach vielen, vielen Jahrzehnten endlich der unsägliche Absätartikel los worden. Und jetzt tut man ausgerechnet die Komplementärversicherung rein. Ich bin nicht gegen Komplementärmedizin, bin ich überhaupt nicht dagegen. Sondern ich bin dagegen, dass das von der Grundversicherung gezahlt wird, von der Prämie von Ihnen allen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Warum? Wir tun etwas in der Bundesverfassung festhalten, gegen das wir immer kämpfen. Wir sagen in den Kommissionen, überall, es geht nach der WZW-Regel. Es muss wirksam sein, zweckmässig und wissenschaftlich fundiert, was wir machen. Und alles andere kommt gar nicht in Frage. Und jetzt kommt plötzlich Komplementärversicherung, Komplementärmedizin, wo das überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist natürlich schon ein ganz grosser Widerspruch.
Jetzt fällt es auf, dass immer der Name Guschmann bei Frau Golfer mehrere Mal fällt. Er hat ja die 5 Methoden, die jetzt der Herr Dunant angesprochen hat, nach dem WZW nachher aus der Grundversicherung rausgestrichen. Und kann man nicht, Frau Huber, das ist ja euer Bundesrat, der Pascal Guschmann, kann man nicht sagen, letztlich haben wir ihm zu verdanken, dass man überhaupt jetzt abstimmt?
Ja gut, ich würde vielleicht auf die Willkürlichkeit, die da Frau Goll so betont, ein bisschen eingehen. Aber der Herr Dunant hat es vorhin gerade gesagt, es gibt im Krankenversicherungsgesetz einen Artikel, der sagt, dass Leistungen in den Grundversicherungskatalog kommen, wenn sie wirtschaftlich, zweckmässig und wirksam sind. Und der Artikel gilt auch nach der Volksabstimmung vom 17. Mai. Jetzt ist offenbar, also ich bin nicht Naturwissenschaftlerin, aber ich habe festgestellt, es gibt einen Methodenstreit offenbar über einen Nachweis von dieser Wirksamkeit. Also man sagt, man könne aber die komplementärmedizinischen Methoden können den Nachweis nicht auf die gleiche Art erbringen wie bei den naturwissenschaftlichen Anwendungen. Das mag sein und darüber kann man von mir aus diskutieren, aber umgekehrt muss man auch sehen, dass ja jetzt auch in der Grundversicherung komplementärmedizinische Leistungen sind, die der Test offenbar bestanden haben, wie zum Beispiel die Akupunktur und ganze Haufen komplementärmedizinische Arzneimittel. Also einfach gerade von purer Willkür zu reden, finde ich jetzt gerade ein bisschen übertrieben, weil eben es gibt eine Vorschrift im KVG, die ist nachher nicht außer Kraft, außer das Parlament, würde sie dann abschaffen oder anders formulieren. Das sehen wir dann eben alles in dieser berühmten Ausführungsgesetzgebung, die uns vermutlich bevorsteht.
Also Frau Huber, hätte ich gerne Frau Gold, dass alles mit gleichen Ellen zumindest gemessen wird.
Ja, ich gebe der Frau Huber recht in Bezug auf den Artikel im KVG. Das ist richtig und der wird auch nach dieser Volksabstimmung weiterhin gelten. Aber eins haben Sie offensichtlich nicht mitbekommen, Frau Huber, nämlich, dass die Willkür, die ich dem Bundesrat Guspin als Gesundheitsminister jetzt unterstellt habe, nicht meine Erfindung ist, sondern das ist das Urteil von der Geschäftsprüfungskommission. Wir haben im letzten Jahr, ich bin auch Mitglied von der Geschäftsprüfungskommission vom Nationalrat, wir haben im letzten Jahr eine Untersuchung gemacht und im Jahresbericht von der GPK ist das auch festgehalten, dass die Untersuchung zutage gebracht hat, dass die Evaluation, die in Auftrag gegeben worden ist in Bezug auf Komplementärmedizin, nicht korrekt abgelaufen ist. Erstens sind die Ziele nicht richtig festgelegt worden. Zweitens ist die Wissenschaftlichkeit von dieser Evaluation, die der Herr Guspin in den Weg geleitet hat, nicht gewährleistet gewesen. Die Kommunikationspolitik vom Departement von Herrn Guspin ist katastrophal gewesen. Also er hat die direkt Betroffenen nicht einmal informiert, dass er die 5 Methoden will streichen. Und die eidgenössische Kommission, die alle Leistungen muss beurteilen, alle medizinische Leistung muss beurteilen, hat nicht über die notwendigen Ressourcen für einen fundierten Entscheid verfügt. Das sind die Ergebnisse von der Untersuchung aus der Geschäftsprüfungskommission. Und darum nochmal, ich bin sicher, dass Bundesrat Guspin seine Nähe zu den Krankenkassen, dass letztlich die Verknüpfung dazu geführt hat, dass er den Krankenkassen ein zusätzliches lukratives Geschäft hat wollen ermöglichen, indem er diese Methode gestrichen hat und gesagt hat, wenn er will, kauft das über die teuren Zusatzversicherungen ein.
Schauen wir aber die Wirksamkeit.
Das ist jetzt eine sehr plumpe Unterstellung. Nein, ich bin nicht da als Anwältin vom Bundesrat, hat das gar nicht nötig. Ich will nur sagen, dass 4 von diesen 5 Methoden, die da gestrichen worden sind, ja bereits wieder vorangemeldet sind für die Aufnahme. Und wenn dort etwas falsch gegangen ist, dann nehme ich an, dass es jetzt bei der nächsten Prüfung richtig geht. Und für das hat es in dem Fall, nach Ihrer Argumentation, die Volksinitiative in dem Fall gar nicht gebraucht.
Aber es ist schon interessant, jetzt wird Wirksamkeit wird jetzt heftig diskutiert, Herr Dunant. Man könnte ja sagen, es ist umstritten, ob es etwas nützt, aber es gibt viele, die behaupten, wenn es nicht nützt, dann schadet es auch nicht, oder?
Ja, das ist eben das, was wir uns im Gesundheitswesen nicht mehr leisten können. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie ein Medikament in der sogenannten bösen Pharmaindustrie entwickeln, dann zum Beispiel gegen Krebs oder gegen Bluthochdruck, dann geht das durch 3 Prüfungsphase durch, und ich jetzt nicht im Detail aufzählen will, und ist wird eine sehr strenge Kontrolle unterstellt. Und das soll jetzt plötzlich nicht mehr gelten. Da gibt es keine Prüfung, da gibt es keine wissenschaftlichen Arbeiten, da gibt es keine reproduzierbaren Ergebnisse. Das ist nämlich die Wissenschaftlichkeit, dass man etwas durchführen kann und es dann reproduzierbar ist. Und das ist nie bei der Komplementärmedizin. Ich möchte noch einmal sagen, ich bin nicht gegen Komplementärmedizin. Ich habe Fälle gesehen, wo es den Leuten geholfen hat, weil sie daran geglaubt haben. Aber das könnte man auch bei der Religion und bei vielen anderen noch sagen. Sondern es geht darum, dass das nachher in der Grundversicherung aufgenommen wird und dass sie das alle mitzahlen.
Religion ist jetzt gerade angesprochen worden, Herr Schwaller, das ist wieder euer Stichwort als christliche Volkspartei. Schocki sagt mir, macht Menschen auch glücklich, tut auch gut, gehört das auch in Grundversicherung künftig?
Selbstverständlich nicht. Lassen wir noch etwas zum Herrn Guspin sagen. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir jetzt den Herrn Guspin eigentlich aus Auslöser von dieser Initiative anschauen würden, sondern er hat wahrscheinlich einfach noch den letzten Tropf oder den letzten Glas in das Fass hineingelöst, was nachher zum Oberlaufen gebracht hat. Was die Studien anbelangt, weil ja mehrere Millionen gekostet hat, in der Studie, ich glaube, der Vorwurf, den man machen kann, ist, dass man mit dem schulmedizinischen Ansatz die 5 Methoden beurteilt hat. Offensichtlich hat man bei 3 Methoden mindestens gesehen, dass erfüllt die Kriterien auf die Aufnahme im Grundkatalog. Die Studie ist nicht super abgeschlossen gekommen, auch mit der Veröffentlichung. Auch das muss man halt begutachten von Experten, glaube ich. Das ist nicht alles super gelaufen, aber das ist Vergangenheit, da brauchen wir eigentlich nicht mehr darauf zurückzukommen. Ich behaupte, selbst wenn das nicht passiert wäre, wäre die Idee von der Volksinitiative wäre wahrscheinlich weiter diskutiert worden. Und das aus dem Grund heraus, dass Komplementärmedizin gerade auch bei den ganzen Anerkennungsprozessen über Swissmedic, wo man ja eigentlich eine einfache, kostengünstige Methode verlangt, dass das in den letzten Jahren zum Teil nicht mehr erfüllt war.
Befürworter Seite, wer garantiert uns denn, dass es bei diesen 5 Methoden bleibt? Das ist ein ganzer Haufen, das heisst die Verfassung einfach Komplementärmedizin als Ganzes wird berücksichtigt.
Ich glaube,
doch alles darunter subsumieren.
Nein, ich glaube, wir haben ganz klar jetzt gesehen, vor der Abstimmung, es geht uns um 4 oder 5 Punkte, um nichts mehr. Im Maximum um die 5 Methoden. Die müssen dispensiert kommen von Ärzten mit der entsprechenden Zusatzausbildung. Wir wollen hier einen gewissen Heilmittelschatz bewahren, auch mit der erleichterten Anerkennung über die Swissmedic. Im Übrigen haben wir im Parlament, ich glaube, es ist in beiden Räten durch, gerade was die ganzen Medikamente anbelangt, beziehungsweise auch die Salbe, auch die Tee und so weiter, wenn es geht aus dem Appenzell raus, haben wir ja jetzt frisch die Verlängerung bis 2013, eben um die Verfahren nachher anzuwenden. Aber das ist der zweite Heilmittelschatz, eine Zusammenarbeit zwischen der Medizin, der klassischen Medizin, der Schulmedizin oder Homöopathie. Und was mir ganz wichtig ist, dass am Anfang gesehen, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, ich brauche auch einen gewissen Schutz als Konsument. Es gibt Kantone, ich komme aus einem von diesen Kantonen, wo heute wenig und nichts geregelt ist. Und mir scheint, wenn 2.500 bis 5.000 von diesen Therapeuten, 15.000 oder 20.000, lassen wir das offen, erste Anlaufstelle sind von einem Haufen Leuten. Das ist sehr wichtig, dass wir eine gewisse minimale Ausbildung auch von diesen Leuten mitgarantieren. Und nicht mehr und nicht weniger werden wir in der Umsetzung nachher auch machen. Ich bin überzeugt, dass im Ständerat, der ja zugestimmt hat, glaube ich, mit 41 zu 0 Stimmen, mit 2 Enthaltungen, dass dort die genau gleich klaren Mehrheiten wären sie, um sicher nicht darüber rauszugehen, über das, was man jetzt gesagt hat.
Also es müsste eigentlich im Interesse der Gegnerinnen und Gegner sein, dass man eben gerade in dem Bereich, wo jetzt über Diplom zum Beispiel gar nichts geregelt ist, eine gewisse Regelung herbringt, dass die Scharlatanen, sagen jetzt, ja, Anführungszeichen, nicht mehr können wirksam sein. Das spricht ja eben gerade für den Verfassungsartikel, Herr Dünon.
Ja, man muss das schon genauer erklären. Man muss unterscheiden zwischen ärztlichen Komplementärmediziner und den Therapeuten. Wenn man ärztliche Komplementärmediziner haben wollen, wie der Herr Schwaller gesagt hat, dann braucht es eine Zusatzausbildung. Es braucht Lehrstühle für das, muss ja jemand den Unterricht geben. Das kostet wieder sehr, sehr viel Geld. Es tut eventuell Studium, das schon zu lang ist, noch verlängern oder dann auf Kosten von anderen Sparten bleibt es gleich gross. Das ist mal das, was universitäre Ausbildung anbelangt. Und dann die anderen, die Therapeuten, die müssen ganz korrekt ausgebildet werden. Ich sage noch einmal, es wird zu uferlosen Kosten führen.
Das kommt teuer, wenn jetzt man das
hören, Herr Dünon. Ich habe jetzt das Stichwort mindestens 3-mal gehört vom Herrn Dünon und jetzt würde ich gerne mal etwas zu diesen Kosten sagen, weil da gibt es ja durchaus Untersuchungen, die zeigen, wie das aussieht. Und die Untersuchungen, die zeigen ganz klar, dass Komplementärmedizin eine kostengünstige Medizin ist. Also bei diesen 5 Methoden, die gestrichen worden sind, aus dem Grundleistungskatalog, geht es konkret um 25 Millionen Franken. Wenn es jetzt tatsächlich so wäre, wie der Herr Dünon gesagt hat, dass nämlich, wenn man die wieder reinnimmt, die Leute noch mehr Prämien müssten zahlen, dann hätte ja umgekehrt eine gewaltige Entlastung müssen stattfinden, wo man die Methode gestrichen hat. Also das zeigt, dass das gar nicht relevant ist und von daher, es ist eine kostengünstige Medizin und es ist eine Medizin in Ergänzung zu der Schulmedizin, nicht gegen die Schulmedizin. Es gibt x Beispiele, nur um eins aus der Praxis zu nennen, wenn Antibiotika versagen, dass man es probiert, zum Beispiel gerade mit Kind mit Homöopathie, das können Sie bestätigen, auch als Arzt, oder, dass das sehr oft auch Erfolg bringt und das ist dann sicher eine billigere Methode, als nochmal ein Antibiotika zu zahlen.
Frau Ober, also medizinische Sparvorlagen.
Ja, also eben die Kostenprognose. Die sind damit mit Vorsicht zu genießen. Da lasse ich mich nicht auf den Test aus, ob das wirklich günstiger ist. Das sagt man dann. Aber ich habe jetzt gehört, was der Urs Schwaller gesagt hat, was dann alles in die Ausführungsgesetzgebung gehört. Wenn es nur bei dem bleibt, dann nachher geht es ja noch, aber ich befürchte natürlich schwer. Oder es gibt auch eben andere, die sagen, man müsste das als Pflichtfach einführen für die medizinische Ausbildung. Forschung und Entwicklung müssen in diese Richtung gehen. Und eben die 20'000 Therapeuten, die jetzt nicht ärztlich sind, da kommt mit jeder Garantie die Forderung, dass die dann auch noch können über die Grundversicherung abrechnen können. Das sind alles Möglichkeiten, wenn es so bescheiden bleibt. Oder? Wenn jetzt der Urschwaller gesagt hat, dann ging es ja noch, aber die Erfahrung zeigt, dass dann der Gust geweckt wird. Und wie gesagt, der Verfassungstext ist wirklich total offen. Also da kann man alles und nichts darunter verstehen.
Nicht nur Politiker und Politiker sollen zu diesem umstrittenen Thema zu Wort kommen. Wir haben heute Abend auch zwei Experten bei uns, die vor allem zur Wirksamkeit von diesen Methoden ganz unterschiedliche Ansichten haben. Sie werden befragt von meiner Kollegin Geladine Eicher.
Ja, Skeptiker und Befürworter von Komplementärmedizin vertreten da die Fachseite. Der Befürworter, das ist der Walter Stüdeli, Kampagnenleiter und Geschäftsführer vom Verband für Komplementärmedizinische Heilmittel. Und der Skeptiker, das ist der Michael Rüegg, er ist Philosoph und Religionswissenschaftler, vertritt keine Interessengruppierung und hat bis vor 4 Jahren als Naturheilpraktiker gearbeitet. Michael Rüegg, euer Lebenslauf ist ja interessant. Ihr seid quasi so etwas wie ein Nestbeschmutzer für Komplementärmediziner. Wie kommt es, dass ein Naturheilpraktiker jetzt Komplementärmedizin kritisiert?
Gut, da muss ich sicher einmal differenzieren. Ich bin ein Kritiker von der Vorlage und nicht von der Komplementärmedizin an sich. Bei mir war es eigentlich dann schon die Philosophie, die den Ausschlag gegeben hat, dass ich Mühe bekommen habe mit diesen Methoden. Ich war selber sehr fasziniert vom ganzheitlichen Menschenbild. Ich habe mich sehr für die Homöopathie dann auch interessiert, haben sogar an der Uni einige Sachen gemacht in dem Zusammenhang, also vor allem im religionswissenschaftlichen Bereich und dann später auch noch im philosophischen Bereich, meine Lizenziatsarbeit geschrieben. Und mir ist dann immer mehr aufgefallen, dass eigentlich die ganzheitliche Methode eine ganz komische Vermischung zwischen Wissen und Glauben macht. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass das Strömungen sind, die in den letzten 200 Jahren immer wieder kommen. Also wir haben eigentlich in den letzten 200 Jahren so Reformbewegungen, die immer vor allem in Krisenzeiten wieder sehr stark werden. Also ich würde nur mal erinnern, die Homöopathie entsteht gerade in dieser Zeit vom grossen Umbruch. Die Schulmedizin gibt es noch nicht. Und die alte Schulmedizin, die Humoralmedizin, ist eigentlich, die hat versagt. Und die Homöopathie geht in die Lücken hinein. Und später haben wir dann im Übergang zum 20. Jahrhundert haben wir grosse soziale Krisen. Auch dort kommen die Reformbewegung, Nudisten, Vegetarier, Anarchisten, Marxisten. Wir haben ganz viel Heilslehre. Es ist dann die Anthroposophie, die nachher kommt, vor allem zwischen den beiden Weltkriegen. In den 50er Jahren haben wir den Contergan-Skandal. Auch dort kommt es zu einem ganz grossen Schub für Komplementärmedizin. Und für mich ist das also als erstes eigentlich mal ein Hinweis, wir haben jetzt eine Krise. Und die Krise dauert schon viele Jahre. Und das ist sicher eine Krise von der Schulmedizin, die mit ihrer Stärke zu tun hat. Ihre Stärke ist, sie objektiviert. Aber die Objektivierung führt natürlich zu einer Schwäche. Der einzelne Mensch mit seinem Erleben, mit seinen Nöten, kann von dieser wissenschaftlichen Medizin nicht ganz umfasst werden. Und darum muss ich sagen, also das Bedürfnis ist mir eigentlich sehr einleuchtend und kann ich zum Teil auch unterstützen für eine menschliche Medizin. Ich halte aber die Antworten für falsch.
Walter Stüdeli, der hat jetzt die Augsbrauen geklüpft, aber bevor er reagiert auf das, was gesagt ist worden, möchte ich gleich noch euren Lebenslauf kurz anschauen. Ihr seid nämlich nicht nur Kampagnenleiter, sondern, ich habe es vorhin gesagt, ihr seid auch Geschäftsführer von einer Firma, von einem Verband, der sich für komplementärmedizinische Heilmittel einsetzt. Geht es dir da eigentlich tatsächlich euch um einen Nutzen für einen Patient, Patientin oder vielleicht sogar um Eigennutz? Geht es euch darum, mehr zu verdienen an Heilmitteln?
Also mit den Heilmitteln verdient ihr nicht Geld oder die Vorgaben heute sind so streng, dass eigentlich niemand heute noch Heilmittel produziert. Also wenn ihr Geld wollt verdienen, dann müsst ihr in andere Branchen gehen. Naturkosmetik wäre da ein guter Tipp.
Naturkosmetik, ein Stichwort, das wir jetzt gerade so einfach stehen lassen. Vorhin ist gesagt worden von der Gabi Huber, es
ist kein Kerngeschäft für Politik, das Thema. Es geht gar nicht darum, Komplementärmedizin ja oder nein. Da könnte man ja getrost einfach nein herschreiben, Walter Stüdeli.
Es ist natürlich ein bisschen viel Falsches gesagt worden, namentlich von der Frau Huber. Oder die Angst, dass nachher so viele Methoden in die Grundversicherung aufgenommen werden, das kann ja heute der Gesundheitsminister selber verhindern. Und wir streben ja keine Änderung vom KVG an, sondern wir sagen, dass wir die Kriterien Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit erfüllen. Und zwar mit den Bedingungen, die man vorgängig definiert hat. Man hat KVG-Abstimmungserläuterungen gehabt, also die Abstimmung im 94, da hat man gesagt, man muss es mit wissenschaftlichen Kriterien nachweisen, aber nicht mit schulmedizinischen. Das ist nachher auch in einem Bundesgerichtsurteil bestätigt worden. Es müssen wissenschaftliche Kriterien sein, sie müssen aber nicht schulmedizinische sein und das soll jetzt alles nicht mehr gelten. Das hat man vor dem PEC definiert, vor dem Programm Evaluation Komplementärmedizin. Die Regeln sind festgelegt worden vom Bundesamt für Sozialversicherung, das damals zuständig war. Die Kommission, die heute auch schon genannt wurde, die Leistungskommission, hat das abgesegnet. Die fünf Methoden sind nach diesen vorgängig definierten Methoden untersucht worden. Man sieht, die gesetzlichen Anforderungen sind erfüllt. Und nachher der Gesundheitsminister stützt sich einfach auf schulmedizinische Kriterien. Das ist nicht haltbar. Aber dass da eine Mengenausweitung kommen kann, das ist undenkbar. Kostenfrage ist ganz klar, es ist sicher nicht teurer. Und wenn ihr etwas teures, schulmedizinisches, durch etwas günstigeres ersetzt, dann kann es einfach nach mathematischer Logik nicht teurer werden. Das ist gar nicht möglich.
Macht der Walter Stüdeli Komplementärmedizin immer Sinn?
Nein, überhaupt nicht. Das ist eben ein Miteinander, das wir anstreben. Beide Systeme, Schul- und Komplementärmedizin, haben Chancen, aber sie haben auch Grenzen. Und letztlich muss man auch sagen, jeder Arzt, der Komplementärmediziner ist worden, hat das nicht ganz freiwillig gemacht, sondern er hat gesehen, das, was ich gelernt habe, das Gedankengebilde, das ich praktiziere, das hat Grenzen. Und nachher gibt es einige, die rausschauen, die sagen, ich will noch mehr können, beispielsweise im chronischen Bereich, bei chronischen Krankheiten, wo man einfach schlichtweg bessere Behandlungsmöglichkeiten hat, Mittelohrentzündungen, Halsentzündungen, Bronchitis. Aber es gibt einfach Ärzte, die sich weitergebildet haben, weil sie gesagt haben, wir wollen mehr Behandlungsmöglichkeiten haben. Und nachher gibt es Ärzte, die an ihrem Gedankengebäude festhalten von der klassischen Schulmedizin. Und das sind nachher die das attackieren, was sie meistens gar nicht kennen. Zumindest die Zusatzausbildungen nicht gemacht haben. Und das ist halt ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber das Wichtige ist eben das Miteinander. Und das kann ein Komplementärmediziner. Der kann schauen, muss man es schulmedizinisch behandeln oder kann man es komplementärmedizinisch behandeln. Mit der Mehrfachgabe von Antibiotika müsste geben, kann das zwar angezeigt sein, aber das löst noch das Problem nicht. Und der Ansatz, den der Komplementärmediziner hat, ist, dass er eben nicht das Symptom bekämpft, beispielsweise irgendeine Entzündung, sondern dass er versucht herauszufinden, was ist der Grund von diesem Symptom. Und das sind eigentlich die beiden unterschiedlichen Behandlungsansätze, die sehr viel Sinn machen. Also wir haben überhaupt nichts gegen die Schulmedizin. Das ist ein Segen in vielen Bereichen, in der Diagnose, in der Chirurgie, in der Akutmedizin, völlig unbestritten. Aber sie hat eben noch Grenzen. Und der kommt sehr oft nachher Komplementärmedizin zum Spielen.
Und was meint da der Skeptiker von Komplementärmedizin?
Gut, ich würde sicher noch mal eben differenzieren. Es gibt zum Beispiel bei der Pflanzenheilkunde, also bei der Phytotherapie, sehe ich jetzt auch nicht so große Probleme, um die integrieren. Aber es sind natürlich da, geht es ja auch um Methoden wie die anthroposophische Medizin, es geht um die Homöopathie. Und da finde ich, müssen wir genauer anschauen, oder? Weil das sind einfach Methoden, die am aufgeklärten Denken widersprechen. Und ich finde, wenn man so einfach zwischen Glauben und Wissen trennt, wie es jetzt zum Beispiel, also nicht trennt, wie es jetzt in der Homöopathie oder anthroposophischen Medizin gemacht wird, dann ist das ein Rückschritt für jedes Medizinsystem, oder? Und vor allem, es geht gar nicht um den Menschen. Ich würde vielleicht auch ein Beispiel erläutern. Wenn Sie heute in ein Spital gehen, zum Beispiel in St. Gallen, können Sie neben der schulmedizinischen Behandlung auch die Seelsorge beanspruchen. Und das ist auch eine Leistung von der Moderne, oder? Es hat eine Zeit gegeben, da wäre das nicht denkbar gewesen. Und ist aber ganz klar die Voraussetzung für das Miteinander, das ist wirklich ein Miteinander, für das Miteinander ist, dass beide ihre Grenzen einhalten, oder? Also wir haben einen Arzt, der tut nicht nur irgendwie, bevor er operiert, noch eine Beichte abnehmen und ein Seelsorger tut nicht nach dem seelsorgischen Gespräch noch ein therapeutisches Medikament geben, sondern beide haben ihre Bereiche. Und wenn ich jetzt müsste nachher einordnen, wo ist jetzt da der anthroposophische Arzt, oder? Dann komme ich einfach denken, ist in eine Schwierigkeit. Ist er jetzt ein Mediziner? Ist er jetzt ein halber Pfarrer, ein Seelsorger? Und ich habe dann einfach die Befürchtung von einer Art bezahlte Seelsorge, oder? Und ich kann das vielleicht ganz konkret ein Beispiel nennen. Bezirksspital Langnau, wo ja komplementärmedizinische Abteilung hat. Dort auf der Homepage, wenn man sucht nach einem seelsorgerischen Angebot, findet man keins. Und stattdessen findet man aber, und das finde ich sehr erstaunlich, Palliativmedizin ist eingeordnet unter der Komplementärmedizin, oder? Und dort wird eine Art anthroposophische Palliativmedizin gemacht. Jetzt muss ich vielleicht eine Klammerbemerkung machen. Ich greife sicher nicht die einzelnen Leute an, die dort arbeiten. Oder würde auch kein Urteil über die Qualität der Arbeit dieser Leute machen. Also können sicher Patienten auch profitieren. Mir geht es um Prinzipien oder die Strukturen. Und wenn natürlich Palliativmedizin, muss ich kurz erklären, also bei unheilbaren Krankheiten, vor allem Sterbebegleitung, weltanschaulich plötzlich vermischt ist, dann habe ich ein Problem, oder? Also ich würde, dass eine artistische Behandlung überkommt oder Begleitung, ein Christ, eine christliche, ein Buddhist, eine buddhistische, aber nicht eine Vermischung. Oder?
Also der Vorwurf an uns seit Walter Stüdeli ist eigentlich, das ist eine Art Ersatzreligion, da wird Glauben und Wissen vermischt.
Nein, wie ich gesagt habe, müssen die fünf ärztlichen Methoden auch die Kriterien Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit erfüllen, und zwar nach wissenschaftlichen Methoden. Und das haben sie gemacht. Und das könnten sie definitiv nicht machen, wenn wir hier im Glaubensbereich sind. Dass es dazu beiträgt, wenn man glaubt an diese Methoden, das mag schon sein. Aber das Placebo, das kennt auch die Schulmedizin. Und was vielleicht bei uns wichtig ist, ist eben, dass der Patient ernst genommen wird. Man tut mehr Zeit verwenden für Gespräche, man hat aber dort wieder Kosteneinsparungen, weil man günstigere und weniger Medikamente nimmt, weniger verschreibt an Fachärzte, weniger Diagnosen noch braucht. Aber mit Glauben hat das reichlich wenig zu tun, sonst würde es auch nicht bei den Tieren nützen, sonst würde es auch nicht bei den Kindern nützen.
Dir haltet an diesen fünf Methoden fest. Meine Politik redet immer von dem, die fünf Methoden, die früher schon mal drin waren im Grundversicherungskatalog. Wir hören, es gibt einen ganzen Haufen andere Methoden noch. Warum die Beschränkung auf diese fünf Methoden? Weil die am messbarsten sind oder weil sie eben schon mal drin waren, am wenigsten angreifbar sind?
Das sind eben die einzigen Methoden, die wissenschaftlich nachgewiesen haben, dass sie das WZW erfüllen, also die Wirksamkeit. Und das sind einfach schlichtweg die einzigen Methoden, die das bis jetzt gemacht haben. Und da muss man sagen, ganz viele schulmedizinische Methoden haben das nie nachweisen können. Sie haben es aber auch nie müssen, weil die periodische Überprüfung von diesen Leistungen gar nicht stattfindet.
Vorhin von Seiten der Politikerinnen und Politiker ist aber auch kritisiert worden, dass genau die Messbarkeit das Problem ist, dass die Methoden eben kritisiert wird. Ihr seid ein Skeptiker, Michael Rüegg, von diesen Methoden, sagt nicht grundsätzlich nein. Hättet ihr nicht können zu einem Ja durchringen, wenn nur vielleicht zwei oder drei Methoden drin wären von Anfang an?
Also ich glaube nicht, weil was dazu noch kommt, ist, es gibt ja glaube ich auch grundsätzliche Überlegungen, die jetzt bis jetzt gar nicht gemacht worden sind. Und zwar, für mich stellt sich die Frage, jetzt ein bisschen aus Distanz betrachtet, wie gehen wir überhaupt mit Leiden und Krankheit um, oder? Und wenn ich jetzt sehe, was da gemacht wird, also es ist eigentlich sehr konsumorientiert, und wenn ich es jetzt vergleiche mit den Volksheilkundbewegungen vom 20. Jahrhundert, zum Beispiel der Kräuterpfarrer Künzli oder noch ein bisschen früher der Sebastian Kneipe, das sind wirkliche Volksheilkundler gewesen, wo der Mensch nicht haben wollen, irgendwie in einen Profit hineintreiben oder so. Und wenn ich das heute jetzt vergleiche, dann muss ich sagen, ich glaube nicht, dass die wirklichen Volksheilkundler die Vorlage würden unterstützen, oder? Weil wenn ich schaue, wer eigentlich da sein Brot damit verdient, dann sehe ich, es geht eigentlich nur um eins, möglichst mehr. Es ist im Verhältnis zur Schulmedizin natürlich nicht viel. Aber ich würde vielleicht auch noch ein Beispiel geben. Mir ist in meiner eigenen Tätigkeit aufgefallen, dass sehr viele Menschen, die gerade Homöopathie brauchen, nachher für alles die Homöopathie brauchen. Vor allem Mütter, das Kind geht um. Es kommt das Arnika-Kügel über. Das Kind hat Zahnbeschwerden. Es kommt das Zahnkügel über. Und ich habe mir dann wirklich Sorgen gemacht, weil ich denke, das konditioniert ja die Kinder auf den Konsum. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen der Hintergrund. Ich habe das Gefühl, da geht es so um eine Art, ich sage jetzt mal, Glückstechniken, die einfach eben auf das Vakuum hinweisen, das ich berechtigt finde, oder? Also wo ich sehr ernst nehme. Aber die Antworten von mir aus gesehen gehen genau in die falsche Richtung.
Also, oder? Es ist das pure Gegenteil. Auch da gibt es wieder Studien, oder? Die zeigen klar, dass sie Leute, die bewusster leben, die besser zu ihrem Körper schauen, die dementsprechend sogar auch weniger Kosten in der Grundversicherung verursachen. Auch das kann man auslesen aus dem Programm Evaluation Komplementärmedizin aus dem Schlussbericht. Also das Gegenteil ist einiges mehr der Fall.
Nein, das denke ich natürlich nicht, oder? Weil das, also wir sind ein guter Verkäufer, oder? Aber ich denke, wenn man nochmal den Menschen in den Mittelpunkt stellen, oder? Dann denke ich, braucht es wirklich eine andere Art von Komplementärmedizin und auch eine andere Art von Schulmedizin.
Aber kann man denn je, Michael Rüegg, kann man denn je die verschiedenen Methoden Komplementärmedizin und Schulmedizin gerecht aneinander messen? Also gerecht messen, welche Methode das eben wirksam ist?
Also ich glaube, die Frage für die Wirksamkeit ist natürlich nicht zu beantworten, weil letztlich geht es ja in diesen Sachen eben vor allem um Glauben.
Und da muss man natürlich den Glauben machen. Also, nein, also hier in einem wissenschaftlichen Dialog, der Glauben hat eigentlich nichts verloren. Ja. Und wie ich gesagt habe, man definiert, mit welchen wissenschaftlichen Methoden man muss die Nachweisen erbringen, und mit diesen definierten wissenschaftlichen Methoden ist es erbracht worden.
Nein, das
also
stimmt.
Darüber
herrscht ein grosser Streit, und dann sind ja sehr viele Statistische, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich denke, sobald es ein bisschen weiter weggeht, eben wieder historisch, oder, dann sieht man, die Bewegungen kommen immer wieder. Und vielleicht noch einfach ein Argument. Wenn ich anschaue, Homöopathie und die anthroposophische Medizin haben immer einen Gründervater, das sind Art Guru-Medizinen. Und die bleiben auch bis heute immer auf die Gründerväter bezogen. Übrigens sind es immer Männer, sind eigentlich Allmachtsfantasien von Männern. Und ich denke, gerade die Gründerstruktur, die hat man eben in der Wissenschaft nicht. Weder in den Geisteswissenschaften noch in den Naturwissenschaften. Dort haben wir eigentlich... Jederzeit kann man kritisieren, sogar der Einstein hat nicht irgendwie eine Übervaterfigur, sondern seine Theorien müssen sich an die Wirklichkeit messen.
Der Streit darum, welche Methoden da reinkommen und wie man das Ganze eigentlich umsetzen kann, dann müssen am Schluss die Politikerinnen und Politiker machen, im Fall von einem Ja. Und darum lassen wir sie jetzt auch mal reagieren auf eure Aussagen.
Ja, ich denke, wir haben jetzt einen Haufen Denk- und Diskussionsstoff bekommen, an Befürworterinnen und an Befürworter von der Vorlage, schon mal der Vorwurf eigentlich, was dir unterstützt ist, in weiten Teilen doch bezahlte Fürsorge, haben wir jetzt gehört, Herr Schwaller.
Zuerst einmal, was mir aufgefallen ist, in dem Gespräch von den beiden Experten, ist die Ausschließlichkeit. Ich habe das nie so verstanden. Ich spiele nicht Komplementärmedizin gegen die Schulmedizin aus, sondern die soll komplementär sein. Tatsächlich, die soll sich ergänzen. Es ist ja auch darum gegangen, es ist von den Kosten einmal träge mit diesen 25 Millionen im 2005. Man hat da Fantasiezahlen gehört. Wir wissen, dass mit dem Ausschluss, dass man Zusatzversicherungen ausgelöst hat von 250 bis 300 Millionen. Und ich glaube, jetzt von darauf zurückzukommen, wir werden uns nachher müssen auseinandersetzen im Gesetz, in der gesetzlichen Umsetzung mit diesen fünf Methoden. Für mich ist es klar, dass dort die drei Kriterien nur müssen erfüllt sein. Es gibt ihre einzige Vorbehalt. Man kann das nicht wahrscheinlich mit schulmedizinischen Kriterien messen. Das hat im Übrigen auch mal das Bundesgericht plus minus in der Form gesagt. Aber ich glaube, wir sind gezwungen, als Politiker nachher ebenfalls einen Nachweis zu verlangen, dass eben die aufgenommenen Methoden bzw. die Mittel, dass die zweckmässig, dass die wirtschaftlich sind, dass die ihr Ziel erfüllen.
Und ich sage gerade, bei Homöopathie, Frau Goll, also der ist schon ziemlich umstritten. Es gibt zum Beispiel einen Professor in Exeter, der als Koryphäe gilt, der Edzard Ernst, der deutsche Professor, der sagt, er hat sich jetzt jahrelang mit dem beschäftigt, die Studien angeschaut, muss einfach sagen, es wirkt nichts.
Ich äußere mich nicht zur Homöopathie, weil ich bin keine Spezialistin in Homöopathie und ich stimme auch nicht darüber ab am 17. Mai, ob ich für die Homöopathie bin oder nicht für die Homöopathie bin. Ich habe ein bisschen gestaunt, ehrlich gesagt, ab dieser Diskussion, die ich vorher gehört habe. Ich staune vor allem darüber, weil sehr viel die sogenannte Glaubensfrage ins Zentrum gestellt wird. Es geht nicht um eine Glaubensfrage am 17. Mai in dieser Volksabstimmung. Es geht um einen moderaten Bundesverfassungsartikel, der nichts anderes sagt, als dass Komplementärmedizin auch soll berücksichtigt werden. Niemand verlangt, niemand von den Initianten und Initiantinnen von der ursprünglichen Volksinitiative, niemand, der im Parlament dem moderaten Verfassungsartikel zugestimmt hat, und das war doch eine ziemlich deutliche Mehrheit gewesen, übrigens auch geboren in der FDP-Küche, also der Vater von dem Verfassungsartikel, nur um das auch noch in Erinnerung gerufen, ist der Herr Bütiker, Ständerat Bütiker gewesen, also gehört der gleichen Partei an wie der Bundesrat, der 5 Methoden willkürlich gestrichen hat aus dem Grundleistungskatalog. Also von daher ist es klar, es geht um den moderaten Verfassungsartikel und es wird nachher darum gehen, eine seriöse Auseinandersetzung zu führen und dafür zu sorgen, dass wissenschaftlich fundiert und mit den nötigen Ressourcen auch die Methoden verankert werden im Grundleistungskatalog, wo eben auch wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Niemand von uns verlangt, dass die WZW-Kriterien aufgehoben werden.
Gegnerinnen und Gegner haben auch einiges zu hören bekommen vom Herrn Stüderli, Frau Huber, der Haufen Falsches erzählt. Wollt ihr auf das reagieren? Was?
Ja, mir ist einfach aufgefallen, dass mir der Herr Stüderli nicht zugelassen hat, weil ich habe eigentlich gar nichts anderes gesagt als vorhin der Urs Schwaller, wo ich bestätigen kann, dass man den Nachweis von diesen komplementärmedizinischen Methoden vermutlich tatsächlich nicht auf die gleiche Art, der Nachweis von der Wirksamkeit nicht auf die gleiche Art erbringen wie bei den schulmedizinischen Methoden. Das habe ich keinen Moment bestritten. Und ich habe darauf hingewiesen, eben Gefahr könnte bestehen, je nachdem, wenn man dann über das Ausführungsgesetz besteht, dass eben nicht ärztliche Therapeuten plötzlich auch über Grundversicherung abrechnen. Aber ich habe jetzt mit genug Tue gehört, dass das weder bei der Frau Goll noch beim Herrn Schwaller die erklärte Absicht ist.
Und aber die trauen ihm nicht so ganz.
Ich habe das jetzt gehört und ein Wort ist ein Wort. Und ich habe ja die Gelegenheit, vermutlich die Kollegin und der Kollege daran zu erinnern, falls es in eine andere Richtung würde ausarten. Und wie gesagt, eben, es geht nicht um Komplementärmedizin, ja oder nein, und welche Methoden wir jetzt da für gut befinden oder nicht. Eben, wir haben gesagt, es gibt Kriterien, die sind da hier allgemein anerkannt, aber wie gesagt, vermutlich ist Methode für die Wirksamkeit eine unterschiedliche.
Herr Dünander, Herr Stüderli hat ja gesagt, es ist ja eigentlich ein Ersatz, der hier angeboten wird, und der ist günstiger als die Schulmedizin, also man spart.
Ja, das war nach der alten Terminologie, wo es geheiss hat, Alternativmedizin, war das absolut richtig. Da hat es geheissen, die Leute haben gesagt, ich will mit der Schulmedizin nichts zu tun haben, ich will mich mit Pflanzen und weiss du Gutes was behandeln wie im Mittelalter. Und das war ein gutes Recht gewesen. Wenn sie aber schwer krank geworden sind, haben sie dann doch plötzlich die Schulmedizin verlangt. Und jetzt ist es so, dass Komplementärmedizin, das weiß jeder von uns, im Prinzip ist Schulmedizin, und dann hat man dazu noch, deshalb komplementär, als Ergänzung, hat man noch die Naturheilmethode. Und es tut mir leid, Frau Gold, ich muss noch einmal auf die Kosten gehen. Die Kosten sind jetzt versteckt, insofern als viele Leute selber zahlen, dass andere Leute via Zusatzversicherung. Aber wenn das noch eine Grundversicherung kommt, kommt auf diese Versicherung ein sehr grosser Betrag zu.
Man hat von 250 Millionen, die in diese Zusatzversicherung gezahlt werden. Die werden ja wahrscheinlich noch irgendwo bezogen. Also wäre es der Betrag, was die Opsi ginge.
Nein, eben wie gesagt, das sind die 25 Millionen, die auch ausgewiesen sind. Aber wir müssen jetzt da gar nicht über Zahlen streiten. Das ist
immer ein unterschiedlicher Faktor
zu sagen. Weil klar ist auch, dass Komplementärmedizin als eine anerkannte und in breiten Bevölkerungskreisen beliebte Medizin nicht wirklich einschenkt. Das ist nicht das, was den Kostenschub ausmacht. Wenn wir wirklich kostendämpfende Massnahmen ergreifen wollen, dann müssen wir zum Beispiel bei den Medikamentenpreisen ansetzen oder bei Gesundheitsversorgungsmodellen, die kostensparend sind. Da gibt es eine ganze Palette, aber ganz sicher nicht beim Streichen von diesen 5 Methoden aus dem Grundleistungskatalog. Das ist absolut unnötig gewesen und hat ganz sicher nicht zu irgendeiner Kostendämpfung geführt.
Herr Schwaller.
Wir haben ja einen Versuch gehabt, der gelaufen ist von 1999 bis 2005. Und wenn ihr die Statistik nehmt, die jedes Jahr rausgegeben kommt vom Bundesamt für die Gesundheit, über eben die Kosten in der Grundversicherung, dann ist im Jahr 2004 die Kosten von der Komplementärmedizin, die von Ärzten angeordnet wurde, um 25 Millionen gewesen. Ich weiss es nicht, ob das nachher 20 bis 30 wird. Das ist sehr schwierig heute zu beurteilen, aber nach meiner Ansicht wird es ungefähr in dieser Grössenordnung.
Und vielleicht 0, irgendetwas von der gesamten
Gesundheit. Wir haben ja heute 22 Milliarden. Vielleicht nur noch ein Satz. Es war oft gewesen, dass man da nachher Lehrstühle. Da hat der Lina recht. Das ist in der Unterlage redet man irgendwo von 11 Lehrstühlen. Von mir ist das heute schon klar, dass es ganz sicher nicht zu 11 Lehrstühlen kommt. Die Leute kann man ja auch verschieben. Vielleicht gibt es 3, vielleicht gibt es 4 Lehrstühle in den verschiedenen Universitäten. Aber von mir ist nicht zu diskutieren, dass man da jetzt 11 Lehr- oder 12 Lehrstühle arbeiten will, wie das ursprünglich mal gesehen hast. Ich glaube, wir haben ja die Ersten, die Interesse daran haben, mit der vielleicht die Gelegenheit, in der zweiten Stunde noch darauf zurückzukommen, die Kosten mindestens nicht abzusetzen, aber die Kostenentwicklung ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und dort wird Komplementärmedizin in der Definition müssen einen Beitrag leisten.
Doppelpunkt Forum auf Schweizer Radio DRS 1 hört ihr mit Pro und Contra zur Komplementärmedizin. Was würde konkret passieren, wenn es jetzt tatsächlich, wie uns die Umfragen voraussagen, am 17. Mai ein Ja vom Schweizer Volk gibt? Was ist jetzt zu tun? Was meint das Publikum hier im Saal im Politforum Käfigturm zu Bern zu dieser umstrittenen Vorlage? Das gehört ihr in der zweiten Stunde von dieser Live-Sendung nach den 9 Nachrichten. Bleibt dran, wir sind gerade wieder zurück.
Doppelpunkt Forum.
Komplementärmedizin, eine sinnvolle Ergänzung zur Schulmedizin oder nur Hokuspokus? Das ist die zweite Stunde vom Doppelpunkt Forum zur Abstimmung am 17. Mai. Wir senden live aus dem Politforum Käfigturm zu Bern. Bei uns sind zwei Befürworterinnen und Befürworter von der Vorlage, ein vehementer Gegner und ein Skeptiker, der sich aber auch als Gegner geoutet hat in der ersten Stunde von dieser Sendung. Die Umfragen sagen voraus, dass der Artikel, der Komplementärmedizin in der Verfassung verankern will, sagt, man soll sie berücksichtigen, am 17. Mai deutlich angenommen wird. Umfragen sind wir ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wir wissen. Und trotzdem wollen wir uns konkret jetzt dieser Frage stellen, ja, was müsste bei diesem Ja passieren? Wir haben sehr divergierende Meinungen gehört und ich glaube, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollen nochmal konkret wissen, was sind die Folgen oder was wären die Folgen, wenn wir ein Ja einwerfen. Christine Goll, ihr seid als Vertreter von der SP bei uns. Ihr seid für ein Ja am 17. Mai. Ist es nicht eigentlich ein Armutszeugnis, wenn man jetzt darüber rätseln muss, was es genau heisst, wenn man Ja sagt?
Es muss gar niemand rätseln, was es heisst, wenn es tatsächlich ein Ja gibt. Wobei die Volksabstimmung ist noch nicht über die Bühne. Also das sind jetzt die ersten Umfragen, die sagen, es gebe ein Ja. Klar ist, dass, wenn es ein Ja gibt am 17. Mai, dass dann auch das Parlament, auch wir alle gefordert sind, uns nochmal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Das Minimum für mich ist, dass der Entscheid, der in meinen Augen unfundiert gefällt worden ist, wo auch die GPK mit ihrem Bericht aufzeigt, dass das kein fundierter Entscheid war, dass der nochmal genau muss angeschaut werden. Also das heisst ganz konkret, die 5 Methoden, die gestrichen worden sind aus dem Grundleistungskatalog, die müssen nochmal seriös unter die Lupe genommen werden und es muss entschieden werden, ob die wieder aufgenommen werden im Grundleistungskatalog.
Der Bundesrat, also in dem letztlich, Moment wäre es noch der Herr Kuschbä, vielleicht nicht mehr so lange.
Letztlich ist das in der Kompetenz vom Bundesrat, nur haben wir gesehen, dass der Bundesrat die 5 Methoden nicht will. Und es ist auch so, dass es eine eidgenössische Kommission für allgemeine Leistungen und Grundsatzfragen gibt, also die sogenannte ELGK. In deren Untersuchung haben wir festgestellt, dass die nicht die nötigen Ressourcen hat. Übrigens nicht nur für den Entscheid in Bezug auf Komplementärmedizin, sondern ganz grundsätzlich über Entscheidungen, über welche ärztlichen Leistungen überhaupt aufgenommen werden. Und von daher hat die GPK auch einige Empfehlungen verabschiedet, die der Bundesrat jetzt muss Stellung nehmen muss. Und was für mich klar ist, diese Entscheidungen in Bezug auf Komplementärmedizin müssen nochmal überprüft werden.
Aber wenn wir jetzt das interpretieren, Herr Schwaller, ihr seid von der CVP bei uns und auch für die Vorlage, wenn wir das interpretieren, kommt es auf die neue Gesundheitsminister oder den neuen Gesundheitsminister, also die Nachfolge von Pascal Gouchmet darauf an, wenn wir ja sagen, was da passiert.
Die Ausgangslage ist klar, ich hoffe erstens mal, dass die Initiative da durchkommt. Nachher, wenn sie da durchkommt, gibt es einen Umsetzungsauftrag im Parlament. Ich habe das gesagt. Von mir ist das im Maximum die Wiederaufnahme oder die Aufnahme von diesen 5 Methoden.
Kann das Jeweils... Parlament nicht entscheiden?
Doch, das Parlament würde das entscheiden.
Also, die würden es in ein Gesetz tun?
Von mir ist das klar, das reicht nicht in Verordnung, sondern wir werden das im Gesetz machen. Dann können wir nämlich auch Grenzen setzen. Und noch eine ist, die Methoden wären müssen. Von Ärzten mit einer Zusatzausbildung angeordnet kommen. Wir werden ebenfalls ein oder zwei Grundsätze sicher machen, was Zusammenarbeit anbelangt, von der Schulmedizin und von der Alternativmedizin. Und nachher, ich habe es gesagt, mir ist relativ wichtig die Sicherheit vom Konsument, vom Patienten, was heute eben gegenüber konfrontiert ist mit 15.000 bis 20.000 Leuten, die Methoden anbieten. Also, ich glaube, es braucht wahrscheinlich in gewissen Disziplinen also ein gewisses minimales Diplom, sodass da so eine Erkennung ist, was Zuverlässigkeit und Qualität anbelangt. Auf der Linie wird sich das Gesetz entwickeln. Zu mehr gebe ich nicht Hand, das stehe ich dazu. Und wir wären auch dagegen antreten, wenn es zu einer Ausuferung sollte irgendwo einen Versuch unternehmen, zu einer Ausuferung, dass man noch mehr tut über Grundversicherung. Alles anders wie bis anhin, wird man über Zusatzversicherung abrechnen. Da habe ich absolut kein Problem und das soll so bleiben.
Aha, also gäbe es eine Gesetzesänderung, das gäbe eine Parlamentsvorlage, da könnte man wieder das Referendum dagegen ergreifen. Ich schaue den Herrn Dunant an, der von der SVP bei uns ist. Du kannst vielleicht zu erwarten, dass die das Referendum machen. Könnten wir nochmal darüber abstimmen, dann kann man jetzt auch Ja sagen, weil man kann ja nochmal Nein sagen später.
Gut, das ist natürlich mit allem in der Schweiz so. Da müssen Sie nur, sagen wir, an Kampfflugzeuge denken oder an viel anderes, dass man rieflich überlegt. Aber die Tatsache ist, wenn es ja ist, dann muss das Parlament, wie das Frau Goll und Herr Schwaller schon gesagt haben, muss das Parlament sehr gut prüfen, welche Methoden auf die WZW-Regeln gelten. Und da muss ich Ihnen auch etwas sagen, was ein bisschen traurig wird stimmen, aber Akupunktur ist zwar anerkannt und wird bezahlt, aber das ist einfach keine richtige Methode. Sie können das durchführen, indem sie nicht an den klassischen Ort stechen und an Nadeln setzen. Und es wird je nachdem trotzdem wirken. Aber da sind wir vielleicht ein bisschen abgewichen. Es ist am Parlament, das zu prüfen, dann sehr sorgfältig. Und dann wird es natürlich x Widerstand geben im Verlauf der Entwicklung.
Frau Huber, die tendieren ja auch zum Nein, würde ich jetzt mal sagen. Fragen wir noch, was passiert, wenn man Nein sagt. Dann ist Komplementärmedizin definitiv vom Tisch, was Grundversicherung anbetrifft, auf Jahre hinaus.
Ja gut, es ist schon mehrfach gesagt worden, wenn es ein Ja gibt, gibt es ein Ausführungsgesetz. Und wie viel dort reinkommt, das sehen wir dann. Und ich habe jetzt gehört, was gesagt worden ist von den Befürwortern. Ich hätte jetzt aber doch noch eine Frage
an die Befürworter. So, was ist beim Nein? Dann gäbe es einfach gar nichts gezahlt in den nächsten Jahren.
Ich möchte jetzt, Herr Burkhardt, noch auf den Verfassungstext drücken. Und da steht
ich würde aber gerne von euch, Frau Huber, noch die Antwort, was passiert beim Nein?
Beim Nein? Ja. Dann bleibt es wie heute. Eben die komplementärmedizinischen Methoden, die haben heute schon eine Chance, in die Grundversicherung zu kommen, wenn sie den WZW-Kriterien beim Nachweis von der Wirksamkeit entsprechen. Also in dem Sinne kann man sagen, es ist heute schon eine Gleichbehandlung. Eben das Einzige, was ich vorher gesagt habe, ist vermutlich eben der Methodenstreit beim Nachweis von der Wirksamkeit. Aber jetzt erlauben Sie mir die Frage. Im Verfassungstext steht, Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Berücksichtigung der Komplementärmedizin. Und mich würde jetzt eigentlich interessieren, was denn das für die Kantone nach Ansicht der Befürworter die bedeuten. Wir haben jetzt nur immer auf Bundesebene da, referiert und debattiert. Und Da möchte ich jetzt eigentlich auch noch gerne etwas erfahren.
So mutiert Gabi Huber zur Moderatorin. Stellen wir die Frage vielleicht den Experten. Die sind nämlich bei uns. Wir haben zwei Experten zum Thema und Geraldine Eicher kann den Ball vielleicht aufnehmen.
Ich bin der Ball gerade an Walter Stüdeli, Kampagnenleiter.
Jawohl, also sicher bei den nicht-ärztlichen Therapeuten gibt es Handlungsbedarf. Wir kennen heute 6 Kantone, wo einfach jedermann eine Gesundheitspraxis auftun kann. Und da sagen wir, das ist eben die Qualitätssicherung, der Patientenschutz, den Herr Schwaller angesprochen hat, ist nicht mehr gewährleistet. Und das ist ganz eine wichtige Aufgabe von dieser Vorlage, die Qualitätssicherung. Also bei den Kantonen müssen, unserer Meinung nach, nachher die Kantone kantonale Praxisbewilligungen schaffen. Weil die sollten ja wissen, wer auf ihrem Kantongebiet tätig ist. Man sollte sie noch einbeziehen in Pandemiebekämpfung, in die Epidemiebekämpfung beispielsweise. Also das ist das eine, was die Kantone machen müssten. Das ist wahrscheinlich eine Anpassung des Gesundheitsgesetzes, allenfalls auch nur Regierungsratsbeschluss. Und das andere ist nachher, dass sie eben die kantonalen Praxisbewilligungen erteilen. Etwas weiteres sind auch noch die Inspektorate der Heilmittel, die heute auch zum Teil sehr, sehr strenge Anforderungen stellen, strengere, als man sie eigentlich vorgesehen hat im Heilmittelgesetz. Der braucht so Anpassungen bei den Kantonen.
Wir haben schon andere Beispiele gehabt. Mutterschaftsversicherung Eingang gefunden in der Bundesverfassung. Es hat ein halbes Jahrhundert gebraucht, bis der Artikel seine Zweckmäßigkeit erfüllt hat und wirksam ist worden, dass die Mutterschaftsversicherung Realität ist worden. Eurer Meinung nach muss das sofort gehen, wenn es ankommt, muss das sofort gehen. Dann muss das Parlament dahinter.
Es haben 78,5% von allen Bundesparlamentariern haben ja gestimmt. Und sie haben angestimmt, nicht nur zum Verfassungsartikel, sondern auch zu den Kernforderungen, die nämlich im Ständerat und im Nationalrat sind genannt worden. Und das ist stärker, wenn die Forderungen vom Initiant, vom Ständerat Bütiker genannt werden im Rat und der Rat in Kenntnis dieser Forderungen nachher zustimmt. Also wir, das heisst das Volk, wird den Druck aufrechterhalten, dass das Parlament auch umsetzt, was Teil von diesem Verfassungsartikel ist. Und ich höre jetzt auch, wir haben auch Zusagen von zahlreichen Parlamentariern, die sagen, das ist nicht ein haltbarer Zustand, so wie es heute ist. Die Qualitätssicherung muss besser werden. Es braucht einen korrekten Vollzug. Wir haben in mehreren Bereichen letztlich Vollzugsprobleme. Und wenn man den Vollzug eben nicht sauber herbringt, kann man nachher mit dem Verfassungsartikel Gesetz anpassen. Darum geht es.
Gut, Michael Rüegg, auch das Wort an euch. Es sieht doch, man muss es sagen, der Walter Stüdeli hat schon vor Wochen fast ein bisschen jubiliert und nach Gegner gerufen. Es sieht ein bisschen nach einem Ja aus, oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich deutlich nach einem Ja aus. Was befürchtet er dir im Fall von einem Ja?
Gut, mir persönlich passiert ja nichts, also eben, ich habe kein Interesse. Und, ich finde es einfach schade, weil ein Ja von mir aus gesehen indirekt eben doch Methoden salonfähig macht, die einfach nicht in eine Verfassung gehören, weil sie einfach eigentlich ein Rückschritt hinter die Aufklärung sind. Und ich möchte aber noch einen anderen Punkt nochmal auch historisch gestützt reinbringen. Wenn die Methode, wenn immer mehr integriert wird, dass wenn man nach dem Spital auch noch Homöopathie, Akupunktur und all das überkommt, die Methoden werden einen Teil ihrer Faszination verlieren. Weil sie leben natürlich davon, dass sie gegen das Etablierte sich immer entwickelt haben. Und ich stelle mir vor, es wird vor allem zu einer Verlagerung kommen, oder? Man wird im Spital über Grundversicherung halt seine Schulmedizin und Homöopathie bekommen. Man wird dann aber den Schamanismus irgendwo in meinem Hinterhof suchen.
Also es öffnet Tür und Tor für andere Methoden.
Ja, ich denke einfach der Mensch, aber es liegt nicht an der Vorlage, sondern es liegt daran, dass gerade wenn die Menschen bedrohlich, ernsthaft krank sind, sehr anfällig natürlich sind für Praktiken, oder? Das erklärt von mir aus gesehen auch den Erfolg natürlich von dieser Vorlage. Weil im Krankheitsbereich sind wir ja alle ein bisschen unsicher. Also wenn ich selber krank bin, neige ich zur Masslosigkeit. Also entweder banalisiere ich, wenn es vielleicht ernst ist, oder ich habe mich auch schon tot krank gefühlt und es hat sich dann beim Hausarzt herausgestellt, dass ich nichts hatte, zum Glück. Und also da fehlt häufig das Mass, oder? Und ich glaube eben, es ist gerade natürlich auch die Aufgabe, wäre es auch von der Politik von mir aus gesehen, auch zu reflektieren, was wollen wir überhaupt? Was für einen Umgang mit Leiden und Krankheiten? Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, die Vorlage geht in die falsche Richtung.
Also ich habe grosses Vertrauen ins Parlament, dass es den Schamanismus nicht wird aufnehmen, sondern dass wir an dem bleiben, was schon längst Gesetz ist, nämlich WZW. Und der erfüllen, wie gesagt, nur die 5 Methoden. Und das Parlament kann ja das verhindern, Derzeit ist es noch der Bundesrat, der alles verhindern kann. Nachher soll es das Parlament sein. Also ich habe überhaupt keine Angst, dass da Methoden reinkommen, die wir ja selber nicht wollen.
Ja, das waren die Expertenstimmen gewesen. Wir haben Politikerinnen und Politiker gehört. Das Volk entscheidet am Schluss und ein Teil, ein kleiner Teil vom Volk ist hier. Es ist eine Live-Sendung aus Bern und das Volk hat jetzt das Wort. Da ist die erste Stimme aus dem Publikum.
Ich bin Jöpa Werner, komme von Bord, komme ursprünglich aus der Landwirtschaft. Aber mein Lebenspartner ist schon seit 25 Jahren ein Arzt, der beides macht. Und sehr stark tut er die komplementärmedizinischen Sachen einwenden. Und ich will nur ein paar Sachen aus der Praxis sagen. Bevor wir zu dem Arzt kamen, hat meine Frau immer mit dem Tennis-Ellbogen ein Problem gehabt. Die allgemeine Medizin hat dort nichts können machen. Und nachher unser Doktor Max Flöckiger von Ostermundigen hat dann Neuraltherapie angewendet, wo übrigens klinisch der 100-Jährige ist von den Gebrüdern Hunecke. Das ist nicht ein Kuckus, das ist eine Erfahrungsmedizin, die fast 100 Jahre erfolgreich war weltweit. Und der ist der Tennis-Ellbogen ist nicht mehr gekommen, der ist klinisch weg gewesen. Jetzt, kürzlich hat sie als schwer sehr behinderte Frau drei Unfälle gehabt, in einem ein paar Monate und hat dann im letzten Unfall zwei Brüche gehabt. Und dann ist sie, hat man sie zwei Tage nach der Operation im Spital schon gleich heimschicken wollen. Eine fast blinde Frau, das ist natürlich eine Zumutung. Und dann haben wir erreichen, dass sie noch ein paar Tage in eine Rehabilitation kam. Und im Spital hat man Schmerzen gegeben, die war alles aufgeschwollen und verfärbt, die Operation. Und das hat alles nichts genützt. Sie hat einfach müssen Schmerzmittel schlucken. Dann in der Rehabilitation, nicht in der kantonalen Heiligschwende, sondern unten nachher, der Hanek, ist ein komplementärmedizinischer Arzt, der ihr hat die Schmerzen mit einfacher Neuraltherapie weggefegt. Und dann sagen die, das sei Einbildung. Ich komme aus der Landwirtschaft. Wir haben in der Landwirtschaft festgestellt, dass immer mehr Veterinär auch gewisse solche Methoden anwenden bei den Tieren. Die tun sich dann nicht einbilden, die Tiere.
Das funktioniert also, eurer Meinung nach?
Dass die Sachen nicht nur Hugo und Böhme sind.
Hokus pokus, weiss es nicht. Gut, dann tun wir mal den Schulmediziner fragen, der bei uns ist, der Herr Dunant, der gegen die Vorlage ist. Das ist ja eigentlich ein Vorwurf, den ihr in Schulmedizin immer wieder bekommt, dass halt eure Methode irgendwo auch versagen. Müssen wir noch das Mikrofon nehmen, Herr Dunant, dass man euch hört?
Ja. Es gibt natürlich ganze Haufen Krankheiten, wo so wellenförmig verlaufen. Und je nachdem, wo sie eingreifen, mit was für Mitteln auch immer, haben sie keinen Erfolg. Oder wenn sie gerade am Anfang sind von einer Besserung, ohne dass die Leute das merken, kommt es zu einem Erfolg. Dann gibt es aber auch Mittel, die wirken, nachdem man sie gegeben hat, aber nicht, weil man sie gegeben hat. Das möchte ich dazu sagen. Ich kenne den Fall nicht genauer. Und wichtig ist, dass ihre Frau besser geht.
20 Jahre immer Erfolge gehabt, gerade mit Neuraltherapie. Ich tue speziell nur das rausstreichen. Es ist nicht ein Guss, es ist fast 100 Jahre Erfahrung weltweit. Das kann man nicht einfach so mit Sättinerklärung abtun. Das ist eine Konstanz drin und es hat immer mehr Mediziner, die den Mut haben, das studieren und anzuwenden. Und das wird erfolgreich sein, wird einen Haufen Kosten sparen, weil schon sind Amputationen verhindert worden. Das ist das, was die Praxis sagt über Jahrzehnte.
Weitere Stimmen aus dem Publikum, die noch zu Wort melden
wollen? Ah ja, genau. Was mich ein bisschen irritiert, ist eben eigentlich, dass man einerseits sagt, wir sind wissenschaftlich, das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist sozusagen verifizierbar und so weiter. Andererseits, und zwar gleichzeitig mit einer unglaublichen Sicherheit, sagt man, es ist nicht messbar im Stil, wie die Schulmedizin messbar ist. Ja, was ist es jetzt? Ist es eine Wissenschaft, eine messbare, oder ist es eine Wissenschaft, die nicht messbar ist? Das ist sozusagen die Alternative, die ich da höre. Ich finde das ziemlich irritierend. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, ich frage mich einfach, wie kann man auch nur annehmen, dass ich zum Beispiel zum Zahnarzt gehe und der Zahnarzt sagt mir, mein Gebiss und ihr Gebiss, beide Gebiss sind tipptopp. Ich kann es aber ihnen nicht mit einer Methode beweisen, wo wir gewohnt sind bei einem Zahnarzt, aber glauben Sie mir, der Gebiss ist super. Oder? Also, was soll ich da jetzt dem entgegenhalten, oder? Und dann ist der Anspruch trotzdem da, wir sind Zahnmediziner, wir sind ganz seriöse Zahnmediziner, wir sind Wissenschaftler. Wenn Sie zu einem Astrologenkongress gehen, ist genau das gleiche Problem, oder? Und jeder Astrologe sagt Ihnen, das ist eine Wissenschaft, so wie Astrophysik. Ein Astrophysiker muss knallhart alles immer verifizieren lassen, es muss wiederholbar sein, ob in Indien oder in Europa, es muss das gleiche Experiment gemacht werden und alles. Der Astrologe, der kann sagen, ja, nach dieser Methode kann man das leider nicht überprüfen. Und ich habe das Problem, dass er dann trotzdem den Anspruch hat, er hätte genau den gleichen wissenschaftlichen Standard wie ein Astrophysiker. Das ist da genau das Gleiche. Ich finde das eine Frechheit, dass man sich als Wissenschaftler da präsentiert, obwohl man überhaupt keinen Nachweis bringen kann. Es ist einfach eine Lüge, dass das einen Nachweis hat.
Das, denke ich, ist das Votum, oder Herr Stüderli müsste darauf reagieren, als Vertreter von dieser Branche.
Ja, ich muss mich heute einfach leider wiederholen. Oder? Wir lassen einerseits, was der Gesetzgeber gemacht hat, und andererseits auch, was das Bundesgericht vorschreibt. Und das sagt halt klar, eben, es muss wissenschaftlich sein. Und da sind wir auch völlig einverstanden, dass es muss messbar sein und dass es muss reproduzierbar sein. Das ist völlig klar. Jetzt, wenn der Herr hat halt doch ein bisschen ins Päck hineingeschaut und den Schlussbericht gelesen hat, dann steht in diesem Schlussbericht, dass sämtliche 5 Methoden die Wirksamkeit nachgewiesen haben. Es steht so in diesem Schlussbericht. Könnt ihr nachlesen.
Das ist ein heftiger Protest aus dem Publikum, das glaubt ihr nicht?
Nein, das ist nicht eine Frage vom Glauben, das ist eine Lüge. Und vielleicht kann man das Wort dem Herrn Rüegg geben, der sicher etwas darüber zu sagen weiss. Also.
Herr Rüegg, ihr seid angesprochen.
Gut, also eben das mit dem Packbericht, ich habe den auch gelesen und den kann man natürlich verschieden interpretieren, und dann sind wir natürlich immer in dieser Situation, dass die Befürworter lesen sie so, die anderen lesen sie so, oder? Und da gibt eigentlich immer die statistischen Skigefechte. Und eigentlich mag ich auf die nicht eingehen, weil die finde ich, die führen auch noch bis zum jüngsten Gericht keine Lösung, oder? Aber mir ist etwas anderes eigentlich noch wichtig, was der Herr vorher gesagt hat mit seiner eigenen Erfahrung. Also die nehme ich sicher ab und die nehme ich auch sehr ernst, die eigene Erfahrung. Man muss aber einfach aufpassen, weil, wie schon der Herr Dünner gesagt hat, eigene Erfahrungen machen wir natürlich auf verschiedenste Arten im Leben. Also Sie können zum Beispiel einen Arzt fragen, ob er Erfahrung macht mit seiner Methode. Er wird wohl sagen, er macht gute Erfahrungen. Das Gleiche beim Homöopath. Sie können aber auch einen religiösen Menschen fragen, ob ihm sein Glaube in Krisenzeiten hilft. Und auch dort werden Sie hören, ja, er macht positive Erfahrungen. Also die positiven Erfahrungen genügen natürlich nicht, um einen Beweis abzuleiten. Und die Leistung eigentlich von den Wissenschaften, und ich bin kein Wissenschaftsgläubig, also die Wissenschaft kann man auch als Glaube betreiben, oder? Aber jetzt eine massvolle Wissenschaft, die hat eben neben der Erfahrung auch noch anders, der Herr Stühli hat schon gesagt, die Reproduzierbarkeit, Evidenz, Theorie. Und das ist eine Leistung natürlich von der Aufklärung. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, vor der Aufklärung haben wir ja auch die subjektiven Erfahrungen von den Konfessionen. Jeder hat dem anderen wollen seinen Glauben aufdrücken. Und das hat ja dann zu diesen Krieg geführt. Und heute haben wir ja eine andere Situation. Also heute kann ein Gläubiger zum Beispiel sagen, er ist gegen Sex vor der Ehe. Und das lassen wir ihm, das ist sein Privatglauben. Wenn er aber eine Vorlage machen oder das in der Verfassung verankern und dort die Polizei noch eventuell noch prüfen lassen, dann haben wir ein Problem. Und das ist genau die Leistung der Aufklärung, oder? Und die Methoden, die der Herr Stüdeli oder einfach mit dieser Vorlage eigentlich zur Forschung kommt, sind eben genau die Trennung, wird dort aufgelöst, oder? Die wird nicht mehr geleistet.
Also mit Leuten dann glauben. Das ist natürlich falsch, was ihr sagt.
Da jetzt aber Befürworter ziemlich die Stirn gerunzelt und die Augen gerollt, Frau Goll also, zum Beispiel.
Also ich muss schon sagen, jetzt die Ebene, die da diskutiert wird, hat wieder überhaupt nichts mehr damit zu tun, über das, was wir eigentlich abstimmen am 17. Mai. Und wenn man jetzt so tut, als gäbe es eine sogenannte objektive Wissenschaft, dann muss uns allen auch bewusst sein, dass jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin auch ein eigenes Weltbild hat. Und ich würde sagen, in dieser Diskussion sind auch so die verschiedenen Weltbilder jetzt zum Ausdruck kommen für mich. Was für mich viel wichtiger ist in dem Zusammenhang, ist, was auch der Herr aus dem Publikum vorher erwähnt hat, mit seiner persönlichen Erfahrung. Es gibt bei diesen 5 komplementärmedizinischen Methoden, die in der Grundversicherung drin waren, einen ganz grossen Erfahrungsschatz. Leute, Patienten, Patientinnen haben Erfahrungen gemacht mit dem und es gibt auch Untersuchungen, die belegen, dass die drei Kriterien, die auch festgehalten sind in unserem Krankenversicherungsgesetz, nämlich die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, dass die erbracht worden sind mit diesen Methoden. Und von daher muss ich Ihnen sagen, vertraue ich lieber einem mündigen Patient oder der mündigen Patientin, die auch selber merkt, was für sie oder für ihn gut ist. Und wo nicht einfach nur das blinde Vertrauen da ist, dass Ärzte und Ärztinnen schon helfen können, sondern wo man allenfalls auch, gerade in schwierigen Situationen, muss ausprobieren, was das Beste ist für die Leute. Und die Leute können auch entscheiden, was für sie gut ist.
Oder Urs Schwaller von der CVP hat heftig reagiert vorhin.
Reagiert habe ich insofern, dass wir auf einer Ebene abgeschäufen sind, weil es nur noch um Glauben gegangen ist, oder anfällig um neue so Gänge, die mich erinnern, eigentlich an das Mittelalter.
Glauben spielt da eine wichtige Rolle und ist nicht ganz zu vernachlässigen.
Ich glaube, man muss überzeugt sein, aber das ist ja jedem nachher frei zu wählen, ob er tatsächlich auf eine von diesen drei Methoden, auf eine von den fünf Methoden einschwenken oder nicht. Und wenn ich ein Bein breche, kommt es ja mir nicht in den Sinn zu sagen, geben wir mir ein Sarnika-Kügel. Und nachher wird es dann schon gehen. Also bleiben wir doch ein bisschen mit den beiden Beinen am Boden. Vielleicht nur noch eins. Wir haben auch den Schlussbericht gehabt. Der Schlussbericht, der hat 6 Millionen gekostet, der Evaluationsbericht. Und in dem Evaluationsbericht, was sicher ist, dass mindestens 3 Methoden hat man empfohlen, in der Grundversicherung zu behalten. Das ist nachher verschwunden im Schlussbericht. Das hat auch zu Kritik geführt, insbesondere von der Subkommission im Nationalrat. Aber ich glaube, wir müssen schauen, auf was wir überhaupt abstimmen. Wir stimmen auf nichts und mehr und nichts weniger ab, als dass die 5 Methoden in der Grundversicherung bleiben und dass die auch von den Leuten, die sich keine Zusatzversicherung leisten können, was die auf die zurückgreifen, wenn das nach Empfehlung bzw. nach der Einschätzung vom Arzt die richtige Methode ist, wo der Patient sieht, jawohl, die Methode will ich nicht mehr und nicht weniger. Es geht nicht darum, dass man plötzlich zahlen tut, wenn man ums Feuer umtanzt und das Gefühl hat, das wäre immer gut tun. Sondern es geht um 5 Methoden, nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, wir müssen das schon mal einschränken, tatsächlich um das, was es geht. Und darf ich nur einen Satz sagen, wenn ich Antwort bleiben. Schuldig geblieben, der Huber, und ich möchte nicht, dass wir mal sind, ich habe nicht geantwortet. Kanton und Bund. Von mir ist klar, dass der Bund muss bestimmen, die 5 Methoden. Das ist eine abschließende Bestimmung. Bei den Kantonen erwarte ich nachher gewisse Hilfe, gewisse Schritte, möglicherweise bei den Diplom, sicher bei der Überwachung und nachher bei den Schulen, wenn man ja die Zusammenarbeit wie Förderuniversität oder auch Fachhochschulen, dort sind die Kantone gefördert. Aber von mir gefordert. Aber von mir ist es ausgeschlossen, dass man in den Kantonen die Möglichkeit gibt, eine 6., 7. oder 8. Methoden anzuführen. Sondern das müssen wir abschliessend regeln auf Bundesebene.
Seht der Ständerat Schwaller vorne auf dem Podium. Wir gehen wieder ins Publikum und da haben wir auch Besuch aus dem eidgenössischen Parlament gesehen. Selbst im Publikum hat es eine Nationalrätin, Frau Kiener-Nellen von der SP, auch die wollt nach unserer.
Besten Dank. Ich möchte gerne die politischen Vertretungen fragen. Wir stehen mit einer scharfen Rezession. Welche Auswirkungen wird die Abstimmung haben auf die Arbeitsplätze in der Schweiz? Sei das in der Herstellung von natürlichen Heilmitteln, sei das mittel- bis langfristig auf die ärztlichen Berufe, die Methoden praktizieren, oder eben auch auf die therapeutischen Berufe, die Methoden praktizieren. Und nachher habe ich noch eine zweite Frage als Prämienzahlerin für eine 4-köpfige Familie. Würde mich interessieren, aus Transparenzgründen gibt es noch eine Drohung auf weitere Abbauten in der Grundversicherung. Wie stellen sich die politischen Parteien da dazu? Und wie würden sie sich verhalten, wenn der Bundesrat Gouchepin da noch einmal eine Nacht- und Nebel-Aktion würde unternehmen?
Das waren 2 Fragen. Zuerst Arbeitsplätze. Gabi Huber von der FDP. Was hat das für eine Auswirkung auf die Arbeitsplätze?
Ja, also ich sehe jetzt den Zusammenhang von dieser Abstimmungsvorlage mit der gegenwärtigen Wirtschaftslage nicht so unbedingt, aber es ist vorher gesagt worden, es gibt 200 Methoden komplementärmedizinische, 20'000 Therapeuten wenden das an, 3'000 Ärzte wenden das auch an, es gibt 25'000 komplementärmedizinische Arzneimittel. Wenn es ein Nein gäbe, dann gehe ich davon aus, die würden alle weiterhin praktizieren und die Arzneimittel würden weiterhin hergestellt. Und da sehe ich jetzt keinen direkten Zusammenhang. Eben, es geht jetzt darum, wie sich die wenn über die Krankenversicherung finanzieren lassen. Die Zahlung ist über die Grundversicherung. Ich bin der Ansicht, dass man das über die Zusatzversicherung, wenn das ja jetzt möglich ist, weiterhin könnte machen. Da gehen die Meinungen auseinander. Aber ich glaube nicht, dass jetzt das zu mehr oder weniger Arbeitsplätze würde führen, je nachdem, ob es ein Ja oder ein Nein gibt. Und also ich bin auch dagegen, dass man dann jemanden Schikanen aufbauen für die Herstellung von komplementärmedizinischen Arzneimitteln durch Zulassungsbehörden. Also das wäre dann auch nicht Meinung.
Sieht das befürworten Sie da auch so, Frau Goll?
Wenn man Gesundheitspolitik vom jetzigen Gesundheitsminister von den letzten Jahren anschaut, dann stellt man vor allem eins fest, dass Belastungen für die privaten Haushalte massiv zugenommen haben durch höhere Franchisen, durch höheren Selbstbehalt, aber vor allem eben auch durch Abbaumassnahmen im Grundleistungskatalog, die letztlich dazu führen, dass die Leute teure private Zusatzversicherungen abschliessen müssen. Und von daher ist es für mich ganz klar, ein Ja zu dem Verfassungsartikel am 17. Mai ist für mich ganz klar auch ein Nein zu weiteren Abbaumassnahmen, weil es darf nicht sein, dass weiterhin unsere qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung, die wir haben in der Schweiz, abgebaut wird, weil letztlich wird das zu einer Zweiklassenmedizin führen, wo die einen irgendwie eine rudimentäre Grundversorgung haben und die anderen, die sich dann können leisten können, zusätzliche Versicherungen, private Versicherungen können einkaufen. Das wollen wir nicht. Wir wollen eine gute, eine umfassende Medizin für die ganze Bevölkerung, unabhängig vom Portemonnaie. Und von daher ist es ja am 17. Mai auch eine klare Absage an weitere am weiteren Leistungsabbau.
Ah, das ist eine interessante Aussage. Fragen wir den Herrn Dunant, das spricht die zweite Frage an, die Frau Kiener-Nellen gestellt hat. Was würde die SVP machen, wenn weitere Forderungen kommen nach weiterem Abbau? Man erinnert, ihr habt ja den Grundleistungskatalog schon mal ziemlich zusammenstreichen. Die wären dafür.
Gut, ich tue jetzt nicht von der SVP, sondern von mich reden und lasse mich auch behaften, Frau Kiener-Nellen. Es können ganze Haufen Sachen gestrichen werden. Mit gutem Gewissen. Ich gebe ein Beispiel, nur damit es für alle klar ist. Man hat früher immer Röntgen, so bei Knochen, Wirbelsäule und dergleichen. Und später ist MRI dazugekommen. Und jetzt ist es so, dass man beides macht. Es ist also alles viel teurer geworden. Aber was kann gestrichen werden, konkret? Erstens mal, und so sind wir wieder beim Thema, alle nicht wissenschaftlich belegten Behandlungen, generell. Dann könnte man noch...
Sagen Sie mal konkret, welche?
Ja, wir haben heute den ganzen oben von dem geredet.
Außerhalb von Komplementärmedizin, gibt es schulmedizinische Methoden, die man auch noch streichen könnte?
Es gibt wahrscheinlich einen Teil von der, jetzt habe ich wieder jemanden auf dem Buckel, das ist mir gleich, einen Teil von der physiotherapeutischen Behandlungen, ein Teil davon. Dann kann man aber auch ganz substanzielle andere Sachen streichen, ohne dass die Leute wegen dem kränker werden, früher sterben und dergleichen. Man kann zum Beispiel gynäkologische Kontrollen bei gesunden Frauen, die Ovulationshemmer einnehmen und ohne Risikofaktoren sind, da, und dann noch drei normale Abstriche gehabt, dann ist einfach fertig mit der gynäkologischen Kontrolle, wenn keine Symptome sind. Oder AIDS-Test bei Partnerwechsel gehört einfach nicht in die Grundversicherung. Das kann der Patient selber zahlen. Ultraschalluntersuchungen zur Vorsorge, Check-up-Untersuchungen mit EKG und Labor bei gesunden Männern. Sie würden sich wundern, wie oft das vorkommt, dass jemand sagt, jo, ja, hier das Kräuseln auf der Brust, tun Sie mal untersuchen. Was macht der Arzt? Untersucht es und sagt, ja, der Patient hat leichte Symptome. Dann aber Bestimmungen von Cholesterin oder Spurenelement im Blut ohne besonderen Anlass.
Also
oder
lange Liste sehe ich da.
Ich kann eine lange Liste bringen.
Ist eure Interpretation die gleiche wie die von der Frau Goll, wenn es jetzt hier ein Ja gibt, ist gerade Schluss mit all dem?
Nein, natürlich nicht. Das ist wieder etwas völlig anderes. Ich glaube, man muss jede Schublade für sich aufmachen, respektive zumachen.
Herr Schwalder.
Zuerst noch, ich glaube, wenn es ein Nein gäbe, gehen wir davon aus, dann bleiben die Leistungen natürlich in der Zusatzversicherung. Sie sind aber nur denen offen, die tatsächlich eine Zusatzversicherung haben. Das wird die Konsequenz sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass es gross wird die Auswirkungen haben auf die Arbeitsplätze. Nachher Gesundheitskosten. Wir müssen natürlich sehen, aus verschiedenen Gründen, haben wir eine Steigerung von diesen Gesundheitskosten von 5-7% pro Jahr. Nächstes Jahr, wenn wir reden, wir von Prämiensteigerungen von 10-14%. Ja, wir können ja sicher nicht nichts machen, sondern wir sind gezwungen, gewisse Massnahmen zu nehmen. Und ich bin eigentlich offen, dass man mindestens den Grundleistungskatalog einmal überprüfen. Wir haben mal den Dr. Brunner gehabt, etwa vor 4 oder 5 Jahren, der angekündigt hat, dass wir den Grundleistungskatalog werden überprüfen. Er hat nachher durch das Departement einmal verlassen. Aber mir scheint, die Übung müssen wir aufnehmen. Es gibt nachher einen Haufen andere Methoden, die wir auch noch müssen haben. Von mir ist aber eins klar, wir können nicht nichts machen, auch als Politiker nicht. Von mir ist es unhaltbar, wenn wir Prämiensteigerungen haben, wie wir ankündigen, von 10, 12, 14. Wir sind verdammt dazu, etwas zu machen. Von mir müssen das unter 5% müssen sich die Arbeit tun und ungefähr auch in der Höhe sein von der Entwicklung der Lebenskosten. Was wir das nächste Jahr haben, das muss einmalig bleiben und wir müssen das in den Griff bekommen.
Unter 5%, das schenkt ein, das gibt den Stoff für eine weitere Sendung. Wir gehen zum Thema Komplementärmedizin noch einmal ins Publikum.
Vielleicht eine spezifische Frage an Herrn Schwaller. Wir haben vorher gesagt, dass wenn das angenommen wird, was vermutlich ist, dass nachher die 5 Methoden spezifisch im Gesetz verankert werden würden. Das, sehe ich das richtig? Dann meinen Sie, dass quasi dass es heisst, die 5 Methoden sind im Gesetz sowieso und für die anderen gilt WZW oder gilt für die auch WZW? Ich meine, ist das nicht ein bisschen, wenn man sie spezifisch nennt, ein bisschen ein offenes Tor für die 5 Methoden auf der anderen Seite, dass man eben, wie der Dunant gesagt hat, andere Methoden nicht ausschliessen kann, die nicht wirklich WZW genügen. Wie sehen Sie das?
Von mir ist es ganz klar, auch die 5 Methoden müssen diesen 3 Kriterien, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, müssen sie entsprechen. Es gibt keine Aufnahme im Gesetz von diesen 5 Methoden ohne eine Prüfung. Aber noch einmal, in dem Evaluationsbericht, den man gemacht hat, hat mindestens in 3 Methoden hat es bereits eine Empfehlung gehabt, es aufzunehmen. Aber die unterliegen den gleichen Kriterien wie alle anderen Leistungen, die im Grundleistungskatalog sind.
Eine letzte Frage aus dem Publikum können wir noch mitnehmen.
Ich will nicht eine Frage stellen, sondern feststellen, dass es hier letztlich auch darum geht, eine Therapiefreiheit zu beschliessen, dass nämlich jeder mündige Mensch hier in diesem Land unabhängig von Grund- oder Zusatzversicherung kann entscheiden, was für eine Therapie die an mir vollziehen
will. Und die wollen Gegner beschränken, Wahlfreiheit beschränken, Frau Huber, das klingt ja nicht gut.
Nein, die Wahlfreiheit hat man jetzt schon, ganz einfach, indem man Zusatzversicherung abschließt. Und wie gesagt, auch bereits heute ist es möglich, dass komplementärmedizinische Methoden in den Grundversicherungskatalog kommen, wenn sie eben dem WZW-Prinzip entsprechen. Es gibt die Akupunktur, die in der Grundversicherung ist, ein Haufen komplementärmedizinische Heilmittel. Und 4 von diesen 5 Methoden sind bereits wieder vorangemeldet für die Aufnahme im Katalog, unabhängig jetzt von dieser Volksabstimmung. Und wenn sie den Test bestehen, dann werden sie auch ohne ein Ja oder ohne Volksabstimmung in diesem Katalog.
Die wichtigsten Argumente pro und contra, denke ich, sind austauscht und das nicht nur in homöopathischen Dosen. Der ein oder andere Nadelstich wie der Akupunktur ist auch zugesetzt worden. Wir kommen zum Schluss von dieser Sendung. Sorgen, es ist angesprochen worden, gerade vorhin macht vielen Menschen die Entwicklung von diesen Krankenkassenprämien für das nächste Jahr. Der Schwaller, es geht darum, Aufschläge von bis zu 14%. Es interessiert darum, welche Auswirkungen auf Prämienentwicklung ein Ja oder ein Nein am 17. Mai hätte, fangen wir an mit der Frau Huber, was wären die Auswirkungen von einem Ja auf Prämienentwicklung? Dann gehen die Prämien ob sie.
Wie gesagt, ich will mich nicht auf eine Prophezeiung über Kostenentwicklung bei einem Ja einlassen. Ich stelle einfach allgemein fest, oder, dass immer eher nach mehr Einnahmen gesucht wird, anstatt nach Kosteneinsparungen. Und ich stelle auch fest, oder, dass Gesundheitspolitik möglichst personifiziert wird. Aber ich glaube, der Urschwaler hat es richtig gesagt, auch das Parlament ist da in der Verantwortung und kann nicht alles abschieben auf das zuständige Departement. Und da haben wir wirklich eine grosse Verantwortung, die Kosten in den Griff zu bringen und nicht einfach immer nach mehr Einnahmen und nach noch höheren Prämienverbilligungen zu rufen.
Herr Dunant, ihr seid wie Frau Huber gegen die Vorlage. Was ist bei einem Jahr in Sachen Prämien zu befürchten?
Gut, in der Medizin beobachten wir nicht selten Spontanheilungen oder Schmerzlinderungen nach Anwendung von Naturheilmitteln aller Art. Das ist zwar erfreulich, aber noch lange kein Grund, den Leistungskatalog von der obligatorischen Krankenversicherung auszuweiten, sind doch die Besserungen noch und nicht wegen der Behandlung auftreten. Wer solche nicht wissenschaftlich gestützte oder oft nicht wirtschaftliche Behandlungen wünscht, soll entsprechend die Zusatzversicherung abschließen.
Und Auswirkungen auf Prämienentwicklung, hat er jetzt nicht gesagt?
Auswirkungen auf Prämien nicht eklatant. Prämien gehen offen jedes Jahr, wie der Herr Schwaller gesagt hat, irgendwo um 5% jedes Jahr. Das heisst, nach 10 Jahren sind sie 50% höher. Das ist die Realität. Und da wird natürlich on top of, also zusätzlich noch, Kosten von der Komplementärmedizin dazugekommen. Wobei wir ja vorher diskutiert haben, sind es jetzt etwa 30 Millionen, hat jemand gesagt. Ich habe schon die Zahl von 200 Millionen gehört.
Gegen diese Vorlage ist auch der ehemalige Naturheilpraktiker Michael Rüeg. Hat Ihre Kostenprognose?
Eine Kostenprognose habe ich so nicht. Ich würde einfach noch, bei mir eben wichtig ist, dass die Haltung, also der Aktivismus, den ich hier beobachte, von mir aus gesehen, eine Mitursache ist, dass die Kosten immer steigen. Und das hat ja zwei Seiten. Man wirft zum Teil ja dann den Arzt vor, oder, aber auf der anderen Seite, wenn ich selber in der Praxis auch erlebt habe, dass ja die Leute auch immer etwas wollen. Sie wollen natürlich etwas konsumieren. Und ich glaube, solange man nicht grundsätzlich etwas im Verhalten ändert, geht die Spirale weiter.
Das sei die Gegnerseite, jetzt zu der Befürworterseite. Der Kampagnenleiter, Herr Stüdeli, eure Aussicht in Sachen Prämien?
Also, ja. Da tue ich auf eine Studie von der Universität Bern verweisen, die der Professor André Busato gemacht hat. Das ist kein Komplementärmediziner. Und der hat gesagt, es wird eher günstiger, wenn man die Methoden aufnimmt. Das basiert auf Zahlen, effektive Zahlen vom Santé Suisse Datenpool, also effektive Kosten, die das verursacht hat, was noch in der Grundversicherung war. Also es wird sicher nicht teurer, das ist das eine. Das andere ist aber der Hinweis auf Zusatzversicherungen, das ist schon gut. Aber das Problem ist eben, dass nicht alle eine können abschliessen. Also jeder, der krank ist, chronisch kranke Personen oder auch ältere Menschen generell, auch wenn sie noch gesund wären, oder auch Menschen mit Geburtsgebrechen, die können keine Zusatzversicherung abschliessen und können folglich nicht so behandelt werden, komplementärmedizinisch. Ausser, wenn sie aus dem eigenen Sack zahlen. Aber das können heute längst auch nicht mehr alle Personen in der Schweiz machen. Darum reden wir hier von Grundversicherungsleistungen, die in eine solidarische Grundversicherung hineingehören.
Jetzt haben wir immer noch keine Zahl gehört. Probieren wir es bei der Christine Goll von SP als Befürworterin. Irgendeine Zahlschätzung?
Ja, eine Zahl ist belegt. Die haben wir heute Abend bereits mehrmals genannt. Die 5 komplementärmedizinischen Methoden, das ist ein Volumen von 25 Millionen. Ich meine, wenn man die gesamten Gesundheitskosten in der Schweiz anschaut, die mittlerweile auf einem Niveau von 22 Milliarden Franken sind, dann kann jeder selber rechnen und stellt schnell fest, dass das sicher nicht zu einem Kostenschub und sicher nicht wegen der Komplementärmedizin zu einem Prämienschub wird führen. Es geht am 17. Mai um die Wahlfreiheit für Patienten und Patientinnen. Es geht um ein Miteinander von der Schule und Komplementärmedizin. Und es geht vor allem darum, dass Patienten und Patientinnen nicht ausgeschlossen werden können, weil eben Krankenkassen bei den Zusatzversicherungen dann Vorbehalt machen können.
Urs Schwaller von der CVP, der will Prämie auf 5% abdrücken, hat er vorhin gesagt, wäre es ja ein Mittel dazu, das da hilft?
Es hat mir den ganzen Gesundheitssektor in der Schweiz, das sind heute rund 60 Milliarden. Das ist über 10% vom ganzen Bruttosozialprodukt, das wir heute in diesem Sektor haben. In der Grundversicherung allein, ja, von der reden wir heute, sind wir 22 Milliarden. Wir haben dort sehr grosse Kostenblöcke. Ich behaupte jetzt, ich lasse mich dort behaften, wenn das Parlament die Arbeit richtig macht und wenn die Mehrheit auf der Linie bleibt, die ich nach der vorgezeichnet habe, dann dürfte das vernachlässigbar sein. Ich will mich da nicht, ob es 20 oder 30 Millionen sind, aber in der Prämienfestsetzung, in der Prämienhöhe ist das meines Erachtens vernachlässigbar, wenn das Parlament auf der Linie bleibt, nicht weiterzugehen, als wir jetzt hinach gesagt haben, nämlich mit diesen 5 Methoden, angeordnet von Ärzten mit einer Zusatzausbildung.
Das definitiv letzte Wort hat ja wie immer das Stimmvolk. Am Abend von dem 17. Mai werden wir wissen, welchen Stellenwert die Komplementärmedizin bei der Schweizer Bevölkerung hat. Ich bedanke mich sehr herzlich für die interessante Diskussion bei den 4 Politikerinnen und Politikern, bei den beiden Experten, auch beim Publikum im Saal. Euch daheim herzlichen Dank für das Interesse. Ich wünsche euch eine gute Nacht und mit oder ohne sanfte Medizin einen gesunden Schlaf. Merci vielmals.
Doppelpunkt Forum live aus dem Politforum Käfigturm zu Bern. Für die Komplementärmedizin eingesetzt haben sich der CVP-Ständerat Urs Waller und die SP-Nationalrätin Christine Goll. Dagegen gekämpft hat der SVP-Nationalrat der Jean-Henri Dunant und die FDP-Nationalrätin Gabi Huber hat erläutert, wieso sie sich bei dieser Vorlage der Stimme enthalten wird. Durch die Sendung geführt haben Philipp Burkhardt und Geraldine Eicher, Redaktion Martina Huber, Technik Fritz Mattis und Rudi Wild.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.